Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zu Rost und Stahl Folge. Mattes, runder Geburtstag. 40. Folge fucking 40. Unfassbar,
tatsächlich,
oder?
Tatsächlich, wusste, irgendwann haben wir sie demnächst, aber hatte ich jetzt heute die 40. Ja, hätten wir uns doch mal mehr Mühe gegeben.
Ja, genau, nicht nur so ein Larifari-Kack-Thema unvorbereitet hier heute zum runden Geburtstag quasi reingehen. Wir können ja quasi nächste Folge, ne, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, ja. Dann nehmen wir so, dann hätten wir quasi pro Lebensjahr von uns eine Folge. Ist das nicht schön? Mhm. Aber auch nicht mehr lange dann, ne? Also bei dir zumindest so.
Ja.
Du alterst ja zusehends.
Wobei man sagen muss, ich meine, wirklich unvorbereitet war ich für meinen Teil bei der letzten Folge, weil ich es einfach nicht geschafft hatte, zeitlich mich da ins Thema irgendwie einzufinden. Ich war ja sogar überrascht so ein bisschen von der Art und Weise, wie wir wann über was sprechen. Das hat mich einfach total kalt erwischt. Heute, es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir einfach gesagt haben, aber darüber können wir später noch zu sprechen kommen, wenn wir mit dem Thema einsteigen. Aber es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir heute so eine Quatschfolge einfach haben. Ne?
Ja, aber ich find's eigentlich ganz cool. Also wie gesagt, also Folge 40 ist sowas. Wir nehmen übrigens auf am 8. April 2024 und mir ist jetzt mal nach 40 Folgen bewusst geworden, dass das Aufnahmedatum möglicherweise gar nicht so spannend ist, historisch betrachtet, sondern wahrscheinlich eher das Ausstrahlungsdatum. Und so der Metal-Gott, über den wir gleich noch reden werden, will, erscheint diese Folge dann am 12. April 2024, also in 4 Tagen von jetzt an.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, ist doch Freitag. Also ich habe ja schon irgendwie vor 2 Millionen Folgen mal irgendwie angekündigt, dass wir vielleicht nochmal das Sendedatum ändern. Ich hatte da immer so ein bisschen den Montag, weil wir am Anfang auch montags immer rausgekommen sind im Kopf, vielleicht auch den Sonntag. Mhm. Aber ganz ehrlich, ist auch eigentlich scheißegal, oder?
Ja, ich denke, das ist nicht das, woran es letztlich, womit es letztlich steht oder fällt. Ne?
Ja, das stimmt schon, ja. Mattes, bevor wir gleich reingehen, wie geht es dir?
Gesundheitlich erstaunlich gut.
Yay.
Ja, ich habe meinen Schlafrhythmus wieder gefunden. Das ist soweit auf End im Moment. Ansonsten ja, relativ viel zu tun. Auf der Arbeit ist viel los. Ich habe dir ja gerade schon off-air erzählt, dass ich ein bisschen Resturlaub hatte, von dem ich aber leider gar nicht so viel hatte, weil erst ich krank geworden bin, dann ist mein Sohn krank geworden, konnte dadurch nicht in den Kindergarten. Und ja, ganz am Ende war dann auch nicht mehr so viel vom Urlaub übrig.
Ja, das ist der Fluch der kleinen Kinder. Aber das
Shit
hält
happens.
Nicht ewig. Das währt nicht ewig, glaub mir.
Das erzählst du mir seit fast 3 Jahren.
Ja, gut.
Es kommen bessere Zeiten.
Es kommen bessere Zeiten,
wo?
Ja.
Wann?
Ja, die werden halt leider immer nur so graduell besser, sodass man es kaum merkt. Aber irgendwann guckst du zurück und denkst, er war schon mal schlimmer.
Das war auch einfacher, als er noch nicht laufen konnte.
Ja, oder bevor sie geboren sind. Da ist es dann natürlich am allereinfachsten. So, ne? Aber,
ja, da war recht ruhig.
Ja. Ja, nee, ich habe heute das doch recht schöne Wetter, was wir jetzt gerade heute mal wieder hatten, obwohl anderes angesagt war, genutzt, um zu meinen Nachbarn rüberzugehen und unseren Wohnungsschlüssel abzuholen. Ich war ja außer Landes, deswegen wäre jetzt...
Ich wollte gerade sagen, schönes Wetter wirst du ja die letzten Tage, Wochen zuhauf gehabt haben.
Ja, ich bin kackbraun. Also nicht politisch, aber so das, körperlich.
Ja. Gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Yeah. Nee, ich saß tatsächlich vor 2,5 Tagen noch in einer Boeing 737-800 und das ist, wer die Medien ein bisschen verfolgt hat, genau die Maschine, die in letzter Zeit gerne mal Türen verliert oder so.
Und andere wichtige Teile.
Ja, aber also unsere hat es nicht erwischt, wobei ich sagen muss, also das war ein Rückflug, ey. Also sowas von turbulent und übel. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal geflogen, jetzt nicht wahnsinnig oft, aber das war wirklich, ey. Boah, da wäre ich am liebsten ausgestiegen, ey. Das war echt heftig. Ich dachte, da kommen wir nicht in einem Stück runter. Aber ich bin wieder da. Ich war, wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich war 10 Tage in der Sonne in Ägypten und was soll ich dir sagen? Ich glaube, ich will da nicht mehr hin, ehrlich gesagt. Man kommt sich da so ein bisschen vor wie der letzte weiße Kolonialherr, der da irgendwie die Einheimischen mit Almosen versorgt, ey, und das ist irgendwie, weißt du, so auf der einen Seite, ja, die Leute brauchen das, ne, also klar, die leben irgendwie vom Tourismus, aber andererseits, ey, der ist schon echt ein krasses Wohlstandsgefälle. zwischen einem selber und den Leuten, die da leben. Und das macht einen irgendwie, also mich macht das irgendwie fertig, so, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich meine, so Land.
Aber ich denke mal, das wirst du wahrscheinlich fast überall in Afrika haben, ne?
Ja, klar, ja. Ich meine, das Land ist natürlich schön und auch kulturell sehr reich und so, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel von gesehen, zugegebenermaßen, aber ja, so, ja, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Und dann ist es auch noch, wenn er aus der EU ausreist, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht EU-Boden betreten habe, sofern man die... Das ist
ein Reisepass, ne?
Ja, mit Reisepass und dem ganzen Scheiß und Visum und so und 5000 Kontrollen und das ist schon heftig, ne? So, also das ist schon wirklich eine andere Nummer, als mal eben irgendwie, keine Ahnung, nach Spanien oder so zu fliegen. Mhm. Ja, aber genug des... der vergangenen Wochen sozusagen. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zu unserer letzten Folge, Mathis. Und zwar, du erinnerst dich möglicherweise auch nicht an hier Jungsmusik von Michael Göhre. Da hatte ich behauptet, mhm, da ging es darum, ob das jetzt autobiografisch ist oder nicht, was er da so macht. Und was so ein bisschen wenig durchkommt, weil es mir auch nicht klar war zu dem Zeitpunkt, ich bin froh, dass ich da nicht größeren Scheiß erzählt habe, die Kolumne, die er geschrieben hat im Legacy-Magazin, war nicht etwa die Vorlage für die Kolumne, die im Buch erwähnt wird, sondern tatsächlich umgekehrt. Das heißt, es gab zuerst die fiktive Kolumne in dem Roman und dann die echte Kolumne im Legacy. Das wollte ich nochmal kurz nachschieben. Das wird nämlich in der Danksagung zum letzten Teil. Ich habe im Urlaub die Bände 2 und 3 davon noch gelesen. Und da wird das noch genannt. Also da bedankt er sich beim Legacy, dass aus der fiktiven Kolumne eine echte werden durfte. So. Das wollte ich nochmal nachschieben. Finde ich ganz spannend. Aber wo wir gerade dabei sind, wir haben ein bisschen Feedback. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Audiokommentar anfangen von unserem lieben Dennis?
Wie du es gerade parat hast, ja. Können wir gerne machen.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns den Kommentar vom Dennis jetzt mal kurz an.
Guten Tag, Hoshi. Hör mal, erstmal für die Leserschaft, wo gehört wird. Ich bin gerade noch in Arkista, in West Cork, Irland, also Südwestküste, und höre gerade euren Podcast. Dann ist mir so ein bisschen der Hut hochgegangen. Nichts Wildes, aber du echauffierst dich ein wenig darüber, dass Sexismus in dem Buch von Moses W. vorkommt, wie die Frauen da wegkommen, alles drum und dran. In der nächsten Szene, ja, die Metalheads, die riecht und hört man vom Weiten auch. Und spätestens da sollte klar sein, dass das Humor ist, alles überspitzt und nicht so, wie es sein sollte oder wie es in Wahrheit ist. Also da kann man die Kirche im Dorf lassen. Man kann natürlich heutzutage, wo gerade immer die große Skandalfahne hochgehalten wird, sagen, oh, das ist aber jetzt hier Hashtag MeToo oder Gender oder was weiß ich nicht was. Aber ich glaube, gerade in dem Fall ist da Humor zu nehmen und am Buch anzukreiden, dass die Protagonisten jetzt oder die gerade hier Lemmy und Dio nicht mehr leben, ja, weiß ich nicht. Also ich kann ja auch nicht sagen, ach, Bildnis des Dorian Gray, nee, die sind alle tot, lese ich nicht. Das ist ja auch Kokolores. Sonst viele Grüße.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, Dennis, dass du hier einen Kommentar dagelassen hast per WhatsApp. Finde ich super. Ja, so inhaltlich. Also er sagt ja so ein bisschen sinngemäß, dass dass ich mich da so ein bisschen bei dem Moses W. Buch darauf einschieße, dass er da so ein bisschen frauenfeindlich wäre an der Stelle.
Ja, ich kann mich so grob erinnern, aber auch nicht mehr in Gänze. Ich hab mich nicht überwinden können, mir die Folge nochmal anzuhören.
Ja, ich habe es tatsächlich gemacht. Ich habe es mir nochmal angehört und das kommt ein bisschen härter rüber, als ich es gemeint habe. Also mir ist schon klar, dass das irgendwie alles Satire ist und da muss man jetzt auch wirklich, da kann man vielleicht wirklich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, da hat er schon recht, der Dennis, das muss nicht unbedingt sein. Auf der anderen Seite, was ich damit sagen wollte, es ist halt ein bisschen außer Zeit gefallen. Wo ich nicht so ganz d'accord mitgehe, ist der andere Punkt, den Dennis hier aufmacht, der sagt nämlich, dass ich dem Buch ankreiden würde, dass Protagonisten der Metal-Szene nicht mehr leben. Also Lemmy im Speziellen, ne? Und noch so der eine oder andere. Aber Dio war, glaube ich, das andere, was ich da genannt hatte, oder der andere. Und das kreide ich nicht dem Buch an. Also ich finde auch, also jetzt, wo ich es nochmal nachgehört habe, ich finde auch, das mache ich auch nicht tatsächlich. Und sollte das so rübergekommen sein, dann hier nochmal die Richtigstellung. Nein, natürlich kreide ich das nicht dem Buch an, das ist nochmal 2007 erschienen. Natürlich, da war nicht abzusehen, dass die beiden ein paar Jahre später sterben. Und es war ja auch noch eine ganze Zeit, bis die gestorben sind. Also
ja gut, aber ich meine, selbst wenn, das sind halt sag ich mal, so Szene-Ikonen, die werden immer irgendwie relevant bleiben innerhalb der Bubble hier. Ne?
Genau, ja, aber wie gesagt, das kreide ich natürlich nicht dem Buch an. Ich, also was ich damit nur sagen wollte, ist, dass mir das persönlich, also das tat mir ein bisschen weh beim Lesen. So. Also man liest das so und denkt so, ach ja, scheiße, der ist auch schon tot. So auf der Ebene, ne? Also natürlich werfe ich das nicht Moses W. vor, dass der da nicht in die Zukunft gucken konnte, so selbstverständlich nicht. Aber für mich war das immer so ein leichter
Stolperstein. Das wahrscheinlich genauso geschrieben.
Ja, ja, genau. Ja.
Es ändert ja nichts. Ja. Ja, aber ich kann es nachempfinden, was du meinst, ne?
Ja, man stolpert da halt so drüber und denkt so, ach ja, schade, ey, guck mal, da lebte der noch und da konnte man noch irgendwie anders Witzchen über die machen, über die beiden, also speziell im Fall von Lemmy, ne? Über den Warzengott und so, ne? Das darf man ja heute fast nicht mehr sagen. Was übrigens auch ein Thema ist, was ich gerne später nochmal aufgreifen würde, wenn wir vermutlich später noch über Motorhead reden werden.
Spoiler-Alarm.
Ja, genau, kleiner Spoiler-Alarm. Dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt und mal wieder von unserem lieben Kenny, der war hier auch schon das eine oder andere Mal.
Jo.
Ist ja hier schon zu Ehren gekommen mit Kommentaren. Achso, ja, genau, übrigens spaßig hier. Dennis hat ja gesagt, von wegen, wo wir gehört werden. Er war gerade offensichtlich in Irland zu dem Zeitpunkt, als er uns gehört hat. Aber ich weiß ja, wo er normalerweise wohnt. Das ist nicht so brutal weit weg von uns hier. Deswegen ist Irland da möglicherweise für die Statistik nicht so ganz relevant.
Ja, aber jetzt können wir zumindest großspurig behaupten, wir werden auch im europäischen Ausland gehört.
Ja, genau, für die Werbepartner werden wir das behaupten, für die zahlreichen Werbepartner, für die Werbepartner, ja. Genau, Kenny schreibt am 29.03. zu unserer letzten Folge auch. Moin ihr beiden, um mal für die Statistik zu wirken, ich komme aus dem Ruhrgebiet und höre euch regelmäßig über Spotify. Bin nun frisch 16 geworden, kann also nun auch legal das Bier, zu dem ihr mich vor etlichen Folgen eingeladen habt, trinken.
Ja, wir haben jetzt wohl demnächst mal den Igel aus der Tasche holen müssen, ne?
Höre alle Metal-Genres gemischt, am liebsten aber Thrash-Metal. Bin trotz meines Alters, glaube ich, sehr klassisch drauf, also mit Kutte, CD, Kassetten, Plattensammlung. Besuche aktiv Konzerte und Festivals, soweit das finanziell möglich ist. Abschließend, ihr meintet ja, man solle nicht seine Lebensgeschichte aufschreiben, bin ich Gitarrist in einer Thrash-Metal-Band namens Eyeless Raven. Sollten wir unsere ersten Songs veröffentlichen, könnt ihr euch diese ja gern mal anhören und in Klammern hoffentlich auch dann hier spielen, weil wir suchen immer noch nach Musik. Wir haben seit x Folgen schon nichts mehr, was wir hier einspielen können. Also Eyeless Raven, gebt Gas, dann werdet ihr hier auch gespielt. Hoffe, ich konnte was zur Statistik, wer, woher und was beitragen. Folge war wie immer super, LG. Ja, danke.
Ja, mega cool. Danke dir.
Ja, das mit dem angebotenen Bier, Kenny war, glaube ich, einer der Menschen, die wir auf dem Metal Bash letztes Jahr mit dem Aufnahmegerät belästigt haben, ne?
Du, ja.
Ich weiß nicht, hatten wir ein Bier angeboten? Mein Gott, da war ja 15. Oh, scheiße, ey. Ja, aber wir haben es ja nicht vollendet. Es war ja höchstens eine geplante Tat, die nicht umgesetzt wurde.
Versucht.
Apropos Bier. Ich habe immer noch Bier von Ramona. Dadurch, dass ich ja jetzt eine Zeit lang nicht zu Hause war, stand das hier noch rum. Ich habe noch einen Kellerpilz und einen dunklen Bock. Und ich werde mit dem Kellerpilz anfangen. Also das ist immer noch die Geilings-Brauerei, die das Longbier machen. Und ich bin gespannt, was
da passiert. Ja, ist vernünftig. Wenn du den Bock hattest, dann schmeckt das andere wahrscheinlich hinterher nicht mehr. Ist halt relativ kräftig, ne?
So ja, das stimmt, ja. Mathis, wir...
Ja, ich habe hier nur meinen Becher Gänsewein stehen, aber der tut's
heute. Ich frage schon gar nicht mehr, seit 25 Folgen.
Ich war zwischendurch mal cool, wo ich hier meine Holy Drinks ausprobiert habe.
Cool.
Zerstör dich meinen Wolkenschloss.
Übrigens nochmal so als kleinen Nachklapp zu dem Jungsmusik, ne? Also wenn man an dem Buch irgendwas nörgeln will, ne? Es wird wirklich viel gesoffen in dem Buch. Also wirklich extrem viel. Und ich frage mich so ein bisschen, der Protagonist ist 27 da an der Stelle. Ist das wirklich so gewesen? Also ich meine, wir haben echt nicht reingespuckt so damals, ne, zu der Zeit, aber...
Du spuckst auch aktuell echt nicht rein.
Oh, ja, mach mich nicht fertig, ey. Aber das ist schon, ich weiß nicht, ist das wirklich so relevant, ey? Ja, vielleicht mit 27.
Ja, aber das ist relevant, aber ich meine so in unseren Endzwanzigern, wo wir da zusammen auf Tour waren öfter, ne? Also ich meine... War schon gesoffen wie die Ketzer.
Ja, wahrscheinlich ist das einfach ein realistisches.
War schon nicht wenig.
Ist wahrscheinlich einfach eine realistische Darstellung, ne? Das war bei uns damals auch wirklich so, ne? Also jetzt mittlerweile fieber ich ja hier schon den Aufnahmen entgegen, um mir da mal wieder ein Bierchen aufmachen zu können, aber Ja. Mattes, wir haben noch.
Man wird ruhiger.
Man wird ruhiger, genau, und älter. Und dann irgendwann geht der Deckel zu. Aber bis dahin machen wir noch ein paar Folgen. Bevor wir gleich hier thematisch reingehen, ich habe noch eine Sache. Und zwar haben wir eine neue Zeitgeist-Umfrage. Da möchte ich hier nochmal Werbung für machen. Ihr könnt mal wieder abstimmen bei uns auf der Homepage unter rostundstahl.de, wo ihr auch Kommentare dalassen dürft zu unseren Folgen. Ihr habt im Moment die Wahl zwischen Duel, Riot V oder Riot 5, ich bin mir nicht sicher. High on Fire, Tarot. Tarot ist doch hier der Marco Jettela, oder?
Von ja, ich weiß nicht, ob er das aktuell... Ob er das aktuell noch macht, der ist ja auch bei Nightwish nicht grundlos ausgeschieden. Jetzt weiß ich nicht, ob der auch auf der aktuellen Tarotplatte zu hören ist. Ich nehme es an, weil es ja irgendwie auch seine Band ist, wenn ich jetzt nicht komplett irre. Aber ja, wär spannend zu sehen. Ich weiß noch gar nichts über das Album. Ich hatte jetzt vorab nichts gelesen. Muss ich mir mal anschauen.
Ich werde gleich mal irgendeinen deiner Monologe nutzen und das mal googeln. auf jeden Fall, weiterhin haben wir Vulture da drauf. Da würde ich mich auch gern mit beschäftigen. Die haben allerdings im Moment 0,0%. Also Vulture-Fans, solltet ihr das hören, dann stimmt für Vulture ab. Rage haben wir, habe ich heute schon reingehört. Apropos, so von wegen aktuelle Musik, die habe ich mir heute mal gegeben. Die liegt im Moment komfortabel zusammen mit Riot V auf dem ersten Platz. Deswegen kann ich da auch tatsächlich Werbung für machen. Gefällt mir ganz gut. Aber die anderen Sachen, die drauf sind, sind auch cool. Dann haben wir noch The Vision Bleak. Und jetzt musst du mir helfen. Heißen die Tür? T, seltsames Y mit Strich drüber.
So habe ich sie mal ausgesprochen, halt hier der germanische Kriegsgott.
Ja, ne?
Ich habe ihm immer Tür ausgesprochen, also wie die Tür.
Ja. My Dying Bride und Praying Mantis haben wir drauf. Also, wenn da irgendwas für euch bei ist, ich habe so meine Favoriten da drin, aber da sieht es im Moment nicht nach aus, wenn die es werden. Aber.
Ich jetzt gar nicht so direkt, weil ich finde, da sind eigentlich fast nur schöne Sachen dabei. Auf die hätte ich so fast alle Bock. Würde ich sagen. Also mir ist eigentlich fast egal, wer gewinnt.
Ja, man muss sagen, was ein bisschen doof ist mal wieder, die Abstimmung, die läuft noch bis zum 19., ne? Also bis einschließlich 19. könnt ihr abstimmen und einige der Alben erscheinen dann auch erst zu dem Datum. Also
ja gut, aber du kannst ja bei vielen Umfragen davon ausgehen, dass die Hörer die Alben wahrscheinlich noch nicht oder nicht in Gänze gehört haben werden.
Naja, also das ist wahrscheinlich eher so ein wo freue ich mich drauf Ding, ne? Also lasst euch davon nicht abschrecken, wenn das Zeug noch nicht erschienen ist. Das ist uns klar, dass das noch nicht raus ist, aber ja. Aber ich denke mal, von fast allen gibt es auf jeden Fall schon irgendwie Vorab-Songs, so, die man sich hier und da geben kann. Ne?
Ja, Duel auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal gefragt hättest, weil ich so an neuer Musik gehört habe, also vereinzelt Songs halt so aus dem Metal-Bereich. Ich hatte mal so halt die veröffentlichten Duel-Songs schon reingehört. Ich hatte mir, das ist jetzt für die Umfrage nicht relevant, aber könnte vielleicht für eine unserer kommenden Folgen relevant sein, in den veröffentlichten Darkness-Songs schon soweit reingehört. Da gibt es auch, glaube ich, schon mindestens zwei, die draußen sind, eine kürzlich veröffentlicht worden, auf YouTube zu finden. Ansonsten war es gar nicht so viel am Metal. Ich bin momentan so mehr bei Audible unterwegs und höre, nachdem ich mir auf Netflix Three Body Problem angeguckt habe.
Ah ja, hast du erzählt.
Entsprechend die Romane, die du ja schon vor ein paar Jahren dir angehört hattest, glaube ich auch. Ne? Und,
wobei ich so nicht das, weiß, ob wir das Gleiche hören, Mattes. Also wenn du bei Audible bist, ich hatte die WDR-Produktion, die damals rauskam, die hatte ich gehört. Die war wirklich sehr, sehr stark.
War das denn auch eine 1:1 Lesung quasi gewesen? Oder
also es war auf jeden Fall mit verteilten Rollen. Also es gab mehrere Sprecher. Okay. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt.
Nee, das ist bei Audible anders. Auf jeden Fall der Bremer, der das alleine liest, aber versucht auch so ein bisschen die Stimmen dann halt je nach Rolle zu finden. Ja, okay. Was er auch sehr gut macht, finde ich. Also ich finde, das kannst du dir wunderbar anhören. Das ist wirklich fantastisch gelesen. Ja, also macht richtig Spaß. Also ich habe da auch richtig Bock drauf. Cool. Von mir auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Ob man die Serie gesehen haben muss, würde ich sagen, ja gut, wenn man Science Fiction mag, auf jeden Fall, dann wäre es wahrscheinlich so ein kleines Pflichtprogramm. Die erste Staffel geht ja auch so ein bisschen über das hinaus, was das erste Buch abbildet. Das geht
muss
so
noch mal sagen, wie die Bücher heißen, weil das heißt ja nicht Three Body Problem.
Ja, genau, die Trisolaris-Trilogie ist das. Das erste Buch heißt Die drei Sonnen. Und der zweite Roman, bei dem ich gerade dabei bin, ist Der dunkle Wald. Und der dritte weiß ich jetzt gar nicht. Hast du das noch auf dem Schirm?
Nee.
Vergessene Zeit oder irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht. Da bin ich noch nicht.
Ich weiß das auch nicht mehr.
Auf jeden Fall, dafür geht so momentan hauptsächlich meine Hörzeit drauf. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel gehört, abgesehen von so ein paar vorab-releaseden Songs der kommenden Alben.
Ja, ich habe da auch schon ein bisschen vorab reingehört in das, was da so kommt, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber da im Prinzip ist es tatsächlich fast schon egal, was da gewinnt. So einen richtigen Durchhänger sehe ich da tatsächlich nicht drin. Also ich denke fast, egal was es wird, es wird keine zwei Punkte
Spaß mit von haben. Uns
geben. Ja. Mathis, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir nehmen auf am 8. April 2024. Vor zwei Tagen, am 6. April, hatte Udo Dirk Schneider, Ex-Sänger von Accept, Geburtstag und wurde 72 Jahre alt. 72.
Alter, ja?
Der ist älter als mein Vater. Oder genauso alt. Du warst vor ein paar Tagen in Dortmund auf einem Konzert von Judas Priest.
Aber nicht, ich wollte gerade sagen, aber nicht von Udo Dirk.
Nein. Die aber just dieser Tage auch ein neues Album rausgebracht haben, nämlich die, wie heißt sie, Invincible Shield, glaube ich, ne?
Invincible Shield, ja.
Ja, und ich war auf dem Konzert nicht mit, du warst da ohne mich. Ich war ja auch gar nicht im Lande, aber die Invincible Shield, soweit ich die bis jetzt gehört habe, fand ich die sehr, sehr stark. Wie war das Konzert?
Ich fand's fantastisch. Also, ich kann es gar nicht anders in Worte fassen. Also, Helford hat eine Bomben-Performance geleistet. Ich meine, du konntest dich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Wir hatten ihn ja auch unter anderem, ich hatte ihn ja schon öfter gesehen über die ganzen Jahre, jetzt gut ein paar Jahre nicht, aber halt auch schon Priest ein, zweimal oder zwei, dreimal auf Tour gesehen. Aber wir haben die zusammen mal auf dem Hellfest gesehen. Und da war ja auch dieser unglückliche Moment, wo Rob mit dem Motorrad umgekippt ist und auch allgemein gar nicht so gut in Form wirkte.
Das ist auch über 10 Jahre her, muss man sagen. Ne?
Wollte gerade sagen, jetzt so gute 10 Jahre später. Also der Mann ist in guter Verfassung. Es mag sein, dass da vielleicht technisch ein bisschen nachgeholfen wurde, was so das Stimmliche betrifft. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, liegt im Bereich des Möglichen. Aber ich habe mich fantastisch unterhalten gefühlt. Er war gut drauf, hat eine gute Show geliefert. Ich meine, er war ja noch nie ein Bruce Dickinson, der jetzt so die Bühne abgerissen hat, indem er da hin und her rennt und welche Dinge macht. Aber ich fand, er hat alles sehr gut rübergebracht, war stimmlich gut dabei. Die Songs haben Spaß gemacht, es waren viele neue Songs dabei. Er hat viele Klassiker gespielt. Also es hat mich wirklich absolut begeistert. Könnte so einer der, wenn nicht das Top-Konzert dieses Jahr werden, aber es kommen ja wohl hoffentlich noch ein paar und ein paar Festivals. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Ja, auch Saxon fand ich super. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt das neue Album, ich will nicht sagen durchschnittlich finde, das klingt so ein bisschen böse. Wie du es so letztens zu treffen gesagt hast, Saxon klingen halt wie Saxon.
Ja.
Von daher, ja, aber es hat live eine Menge Spaß gemacht, auch einige Klassiker rausgehauen. Er hatte richtig viel Bock drauf, das hat man gemerkt. Er hat einen mitgerissen und insgesamt, es war ein wirklich sehr gelungener Abend, kann ich nicht mehr sagen. Also würde ich nochmal wiederholen, wenn sie wiederkommen.
Ich glaube, ich habe Saxon tatsächlich in den Nullerjahren einfach zu oft gesehen. Ich habe da für dieses Leben einfach keinen Bedarf mehr dran. Also gefühlt hat er irgendwie auf jedem Festival, wo ich in den Nullerjahren gespielt, also der, ne? Also die One-Man-Show, Biff Byford. Irgendwie locken die mich nicht mehr so richtig. Aber egal. Schön, dass es dir gefallen hat. Ich hatte tatsächlich auch andere Stimmen schon gehört, die sagen, ja, war okay. Also war ein solides Konzert, aber war jetzt auch nicht so das absolute Highlight.
Ich weiß nicht, was man erwartet, aber es war eine relativ solide Vorstellung und also mehr als solide meiner Meinung nach. Und ich meine, er hat den Painkiller gebracht. Wie gesagt, ob jetzt technisch nachgeholfen oder nicht, aber das hatte einfach Spaß gemacht. Ne? Und kann ich nichts Schlechtes dran lassen an dem Gig.
Warum habe ich vorhin erwähnt, dass Udo Dirk Schneider 72 Jahre alt geworden ist? Warum reden wir über Judas Priest? Wir wollten über alte Helden reden. Und zwar ist das ja tatsächlich im doppelten Wortsinn. Ne? Unsere alten Helden oder generell die alten Helden der Szene plus, ja, die Leute werden halt auch einfach alt. Oder wie die es halt nicht mehr geschafft haben, wie eben Dio und Lemmy, ja, die werden nicht mehr alt. Wobei Lemmy ist ja auch, wie alt ist der geworden? 70, 71, irgendwie sowas.
Ja, so aber halt nicht die 100, die wir ihm alle gewünscht hätten.
Ja.
Man muss vielleicht jetzt noch ein bisschen sagen, wir wollen natürlich jetzt heute nicht in epischer Breite oder eigentlich auch nicht mal im Ansatz wirklich über so Band-Geschichten reden, wie sich Bands gefunden haben. kann man sicherlich mal in vereinzelten Themenfolgen machen, wenn wir über eine Band sprechen. Mhm. Wir wollen mal so ein bisschen darüber reden, so über unsere alten Helden. Wie waren sie früher? Wie sind sie heute? Sind sie sich treu geblieben? Gab es Stilbrüche? Haben sie sich verändert? Wann sind wir auf die Bands aufmerksam geworden? Was ist so unser Album von der Band? So in der Richtung halt mal so ein bisschen Laberababa.
Ja, und wir haben jetzt schon mit Priest angefangen. Ich würde auch sagen, lass uns damit doch dann auch einfach mal in den eigentlichen Themenblock gehen, Mathis. Was ist dein Priest-Album? Ja. Wann bist du zu Priest gekommen? Mit welchem Album, mit welcher Gelegenheit sozusagen?
Ja, also ich muss sagen, kennen tue ich die Band schon länger, als ich sie eigentlich höre. Denn wer so in den 90ern seine Jugend verbracht hat, weiß natürlich, wenn da immer diese Werbung für irgendwelche Rock Classic Compilations kam, war da meistens auch Judas Priest mit drauf, sodass die dann einige Sekunden von irgendeinem Klassiker vergönnt waren. Das heißt, man hat den Namen auf jeden Fall mal gehört und konnte damit was anfangen. Wirklich gehört habe ich die Band, ja, das geht so Hand in Hand mit der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und du mir dann Zugriff auf deine riesige Musiksammlung gewährt hast und mir einige Platten mal vorgeschlagen hast,
so Tipps gegeben hast.
Ja, es ist jetzt, damals fand ich sie sehr beeindruckend. Gut, wir kennen mittlerweile Leute, keine Ahnung, die haben das Zehnfache
davon zu Hause stehen. Unter 4000 Vinyl machen die es nicht.
Ja, genau. Und ja, aber so die Zeit ungefähr habe ich Priest halt so wirklich kennen und schätzen gelernt. Ja, was ist das Album? Schwer zu sagen, die haben so viele Klassiker gemacht, aber ich glaube, würde auch heute, glaube ich, immer noch mit der Painkiller von 1990 gehen, weil es für mich irgendwie so das Album von denen ist. Damit wird man den anderen Sachen vielleicht nicht so gerecht, weil die viele geile Sachen gemacht haben, aber für mich ist das immer noch nach wie vor so das Nonplusultra der Band und also auch so an Hitdichte, was da drauf ist. Ne? Also das ist ja wirklich das Ding kannst du so laufen lassen, man kennt irgendwie alle Songs, ne? Allein die ersten beiden hier, Painkiller, Hell Patrol, das sind so Dinger, so die hast du sofort im Ohr, aber da ist einfach kein Song bei, den man irgendwie nicht kennt oder der nicht mindestens mal auf einer Best-of von denen gestanden hätte.
Also Blazing, jeder, Nightcrawler,
ja, jeder einzelne Song, ja. Jeder einzelne Song Volltreffer, das ist so ein typisches, so ein Album, wenn du sagst, ja, eine 10 von 10 oder so.
Ich meine,
deswegen wird's wahrscheinlich.
Ich meine, wir wollten ja jetzt hier nicht irgendwie die Alben im Detail besprechen, aber das wäre quasi, das ist bei Judas Priest irgendwie Quark, da einen Anspieltipp für ein Album zu geben oder also zu sagen, hört euch mal das Album an, das kennt einfach
das
jeder
so, ne? Das ist Unsinn. Also ich würde ja sagen, wer jetzt vielleicht so jetzt neu dabei ist und Priest gar nicht so auf dem Schirm hat, ja, hört euch das Album halt an, die Painkiller, das ist halt quasi eine Best-of schon für sich oder halt irgendeine Best-of. Da gibt's ja auch verschiedene Best-of über die ganzen Jahre, so von der Frühphase bis hin zu dem, was heute so dabei ist. Aber was ist es denn bei dir?
Finde ich aber spannend, weil die Painkiller, die kann man ja fast schon zum Spätwerk zählen.
Ja, tatsächlich.
Die ist,
ne?
Also ich meine, 1990 ist die erschienen, ne?
Das erste Album, die Rock'n'Roller, die auch halt noch so ein bisschen anders ist. Ja, 1974, ja. Ne? Da hast du recht. Also die Painkiller taucht eher so im,
Da gab es die Band schon 16 Jahre.
Auf, ne?
Da gab es die Band schon 16 Jahre. Ja, gut, also ich meine, seitdem sind auch nochmal jetzt 34 Jahre vergangen. Ne? Aber ja,
tatsächlich. Ja, gut, die haben halt in der Frühphase halt einen guten Veröffentlichungsturnus gehabt. Ne? Das ist dem natürlich geschuldet.
Ich würde mal behaupten, die Painkiller ist wahrscheinlich so ein bisschen so die absolute Leistungsspitze. So. Also das ist so das, wo man sich hingearbeitet hat und dann danach kam ja dann auch nicht mehr so ganz viel.
Ja, vielleicht. Also man muss halt sagen, das war natürlich auch quasi im alten Alben gegossen. Erstmal so das Ende der ersten Ära Halford. Ne?
Genau,
und danach war ja Ripper Owens an Bord und dann gab es ja die Jugulator und die Demolition. Ja. Genau, für zwei Alben. Aber es hat dann bis 2005 gedauert, bis dann die Angel of Retribution aufgenommen wurde, wo Halford quasi sein Comeback gefeiert hat.
Also ich versuche das auch mal aufzurollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, wie ich auf Priest aufmerksam wurde. Also der Name ist mir auch schon Urzeiten Begriff. Ich glaube, es gab mal in den 90er Jahren mal so eine scheiß Werbung im Fernsehen, wofür irgend so ein Rock-Sampler Werbung gemacht wurde. Mhm.
Und ja, weil ich ja gerade gesagt habe, so das erste Mal, wo man über den Namen so stolpert, wenn nicht zufällig in der Anlage deines Vaters die CD rotiert. Und das war bei mir jetzt nicht der Fall. Mein Vater hat zwar auch Rockmusik gehört, aber ich glaube, das war schon so ein bisschen drüber. So Heavy Metal war nicht, ne? Da waren dann mehr so bei uns die Rolling Stones und die Beatles und sowas.
Ja, genau. Also ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie so ein Sampler, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war so eine CD-Box mit x-tausend Bands, Songs drauf und das war so, da waren so Nazareth und sowas dabei, ne? Und hier Steppenwolf und so, ne? Und da waren, meine ich, Judas Priest auch bei. Da ist mir zumindest der Name begegnet, aber bewusst musikalisch noch nicht so wirklich. Klar kannte man den, ne? Ist halt eine Legende, gar keine Frage. Ich muss sagen, ich wusste auch immer wesentlich mehr über Judas Priest, als dass ich deren Musik gehört habe. Die gehören bei mir nicht so zu den absoluten Top-Favoriten. Ich höre die gerne, ich mag die, ich erkenne deren Status an, aber es war auch immer so ein Ding so, naja, das hat man halt so oft schon gehört, das musst du jetzt nicht nochmal auflegen und dann irgendwann merkst du, boah, hab ich schon lange nicht mehr gehört eigentlich. Und auch nicht also alle Priest Alben so wirklich.
Also Priest ist tatsächlich eine Band, von der ich, mal abgesehen jetzt vom ganz neuen Album, das habe ich mir jetzt noch nicht gekauft, es wird aber in die physikalisch in meine Sammlung landen. Ja, es ist super, das neue Album, wo ich wirklich die Diskografie auch physisch besitze.
Oh, krass,
ich nicht. Die haben ja jetzt nicht gerade wenig Alben, aber ich habe wirklich jedes Album von denen. Nicht jede Best-of, das jetzt nicht. Das ist auch so ein, finde ich halt auch so ein bisschen Quatsch, wenn dir da nicht gerade wie bei Cradle mal auch so zwei komplett neue Songs geboten werden. Ja, weiß ich nicht. Also ich sammel zwar, aber da bin ich nicht so sehr Sammler, dass ich dann wirklich so jeden Fetzen braucht. Ne? Also ich meine, bei Cradle habe ich so ziemlich alles, aber auch die Best-Offs, aber die haben nun mal auch nicht so viele Best-Offs wie Priest oder Maiden. Da kommst du ja schon gar nicht mehr mit dem Kaufen hinterher.
Also ich werde da, denke ich, auf jeden Fall nochmal irgendwann nachlegen. Und also ich habe ein bisschen was von denen, aber so tatsächlich bei Weitem nicht alles. Ich habe, du hattest vorhin die Painkiller genannt und tatsächlich ist Painkiller auch einer der Songs gewesen, die im Cage Club natürlich rauf und runter gelaufen sind, als wir damals immer da waren. Das war natürlich einer der Highlights an dem Abend. Aber mein Album von denen ist tatsächlich 10 Jahre älter als deins und ist die British Steel. Und
auch verständlicher. Ja, die hätte man auch locker nennen können.
Da hast du Metal Gods und Breaking the Law vor allen Dingen und Living After Midnight und solche Sachen, ne? Und,
also man muss auch sagen, an Hitdichte steht das Album der Painkiller auch eigentlich in kaum etwas nach.
Ja, ist tatsächlich aber noch ein bisschen anders vom Stil her, ne? Ist noch getragener in weiten Strecken so, ne?
Ja, es ist mehr so etwas mehr Mittempo. Also gut, Rapid Fire jetzt vielleicht nicht, aber so im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Painkiller schneller ist, das Priest. Ja. Also wenn du denen irgendeine Veränderung attestieren kannst, ist, dass sie vielleicht über die Jahre noch mal ein bisschen härter, ein bisschen aggressiver noch geworden sind. Ich meine, so ganz anders sind natürlich so die ersten Alben, ne? So die Rock'n'Roller insbesondere, aber auch noch die Set Wings of Destiny, finde ich. Und die kamen erst so mit der Sin After Sin, Stained Glass, bis hin zur Killing Machine, dann langsam so in diesen, so richtigen Metal-Bereich rein. Waren sie auch schon vorher, ne? Man muss halt so die Jahreszahl bedenken, 74, das erste Album. Aber wenn man sich die Rock'n'Roller heute anhört, das klingt schon alles ein bisschen anders noch.
Ich hatte, vielleicht erinnerst du dich noch dran, die müsste ich damals auch schon lange in meinem Besitz gehabt haben, ein Album von Doro, die Classic Diamonds, die kam so 2003, 2004 raus und die hatte halt
genau, als Akustik-Version,
im Duett mit Blaze Bailey von damals schon Ex-Iron Maiden auch, also schon lange Ex-Iron Maiden. das habe ich sehr, sehr oft gehört damals. Das hat mir extrem gut gefallen, die Version. Und darüber bin ich eigentlich erst so richtig auf den Priest-Geschmack gekommen. Und
Gibt es eigentlich eine schlechte Version von Breaking the Law? Also ich finde eigentlich jede Band, die es bis jetzt gemacht hat, der Song ist einfach so geil. Ja, dann kannst du, glaube ich, wenn du etwas singen kannst, gar nicht schlecht performen.
Ja,
oder?
Ja, aber ich meine, es sind halt auch ganz viele andere Sachen drauf. Ne? Grinder, eigentlich fast jeder Song. So, da gibt es eigentlich Metal
Gods. Ja, das meine ich halt so mit einer absolute Hitdichte, ne, United, hast du auch sofort im Ohr, eine schöne Hymne.
Breaking the Law geht in der Albumversion 2 Minuten 35, 2,5 Minuten und ist damit der kürzeste Song auf der ganzen Scheibe, der kürzeste von 9 Songs da drauf. Das ist schon krass, ne? Naja, egal, wir wollten ja so ein bisschen Vergleich ziehen, früher und heute. Wir haben schon so ein bisschen anklingen lassen. Ein Album, mit dem ich dann tatsächlich, was ich sehr, sehr häufig auch gehört habe, ironischerweise das Comeback-Album von Hellfort, The Angel of Retribution, die du vorhin schon genannt hattest. Die habe ich mir direkt geholt, als die rauskam. Die kam 2005, 28. Februar raus. Kurz danach hatte ich die. Und die habe ich wirklich oft gehört. Und die hat mir extrem gut gefallen. Die fand ich sehr, sehr cool. Das war ein absolut würdiges Comeback-Album. Danach mit Nostradamus,
ja, Redeemer of
Souls und so. Also die beiden danach, Nostradamus, Redeemer of Souls 2008 respektive 2014, bin ich nicht warm geworden. 2018 die Firepower, die hat mir wieder gut gefallen.
Also ich muss sagen, die Redeemer of Souls, die fand ich spitze. Ich fand die Nostradamus ist so ein das ist so ein etwas das andere Album, was Priest gemacht haben. Also die haben, glaube ich, noch nie so sehr anders geklungen als da. Aber das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Es war auch komplett als Konzeptalbum angelegt, ne? Also so, natürlich hast du hier und da mal so einen ein oder anderen Song, wo du auch die typischen Priest-Gitarren drin hast. Aber wenn du dir die Diskografie von denen so anschaust, ist gerade das so so vom mittlerem bis zum Spätwerk hin so das Album, was irgendwie am wenigsten Priest-Vibes hat. Ich will damit gar nicht sagen, dass ich es schlecht fand. Also ich habe es nicht verteufelt damals. Fanscharen haben sich sehr schwer damit getan. Es ist nicht überall sonderlich gut weggekommen. Nichtsdestotrotz hatte ich es mir damals geholt. Ich fand's gut, aber es ist halt schon ziemlich untypisch Priest. Ist auch ein Doppelalbum, ne? Es hat zwei CDs. Ich habe es jetzt auch schon eine Weile nicht gehört. Ja, muss man mal auf sich wirken lassen. Wer es nicht kennt, kann man mal hören. Ist ganz interessant. Aber das ist jetzt auch nicht mein Lieblingsalbum von denen.
Also als die 2018 dann mit der Firepower nach immerhin auch wieder 4 Jahren dann kam, der habe ich direkt eine Chance gegeben und die fand ich sehr überzeugend damals schon. Also die hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, extrem starkes Album.
Viele alte Stärken quasi wieder ausgegraben, ne? Und jetzt als die jetzt hier vor ein paar Tagen, 8. März tatsächlich, vor einem Monat schon, aber immerhin, die Invincible Shield rausgehauen haben, Bombe. Also absolut Bombe. Und man muss, ich weiß jetzt nicht, wie relevant das ist und wie vergleichbar, aber rein von den Chartplatzierungen her, Deutschland, Österreich und Schweiz auf Platz 1, UK auf Platz 2, USA auf Platz 18 nur, womit sie in den USA am schlechtesten abschneiden. In den anderen Ländern sind das jeweils die Spitzenpositionen. Die waren mit keinem Album weiter oben. Wie gesagt, also die hatten in Deutschland, Schweiz und Österreich noch nie einen Platz 1. Mit keinem Album. Und wie gesagt, man weiß jetzt nicht so genau, wie vergleichbar das ist heutzutage, ne? Aber finde ich schon stark. Finde ich schon cool.
Ja, definitiv. Aber auch nicht zu Unrecht, ne? Also mich hat das Album sofort abgeholt. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, die Hälfte des Albums kannte man wahrscheinlich vorher auch schon von YouTube.
Ja, klar.
Waren ja schon so einige Songs vorab veröffentlicht worden, auch gerade so die Highlights hier, Panic Attack,
absolut.
Mein Gott, was für
großartig.
Damit haben die direkt am Arsch, ne? So erstes Stück und da hauen die so ein Ding raus, ne? Also ich finde auch tatsächlich, obwohl ich das Album insgesamt sehr, sehr gut finde, ist das auch schon tatsächlich so mein, glaube ich, mein Highlight auf der Platte.
Ja, definitiv.
Aber verdammt viele gute Songs drauf. Also großartiges Werk werde ich mir definitiv
auch kaufen. Ja, Crown of Horns ist ja so eine Halbballade irgendwie, ne? Könnte man vielleicht auch noch nennen. Dann The Serpent and the King, totaler Rocker, richtig geiles Ding. Der Titeltrack auch richtig cool, Gates of Hell auch nice. Aber ja, Panic Attack, der Opener, also unstrittig das Highlight, würde ich auch so sehen.
Ja.
Aber wirklich cool. Also hätte ich den ehrlich nicht mehr zugetraut. Hätte ich den wirklich nicht zugetraut.
Ja, also ich weiß nicht, also mit Erwartungshaltung tue ich mich immer sehr schwer, aber so gerade nach der starken Firepower von 2018
hätte ich jetzt auch keinen
totalen Mist erwartet. Also mich hat eher überrascht jetzt so die Live-Performance von Rob, dass der immer noch so relativ gut dabei ist für sein Alter. Ich meine, der Mann ist über 70, ne?
So, das ist tatsächlich, weil die hatten ja in der Vergangenheit häufig mal Kritik gekriegt für die Live-Performance, die ja dann auch wirklich nicht immer so besonders war.
Ja,
und deswegen habe ich die immer gerne
abgeschrieben. Man wird gute und schlechte Tage haben. Der wird wahrscheinlich nicht jeden Tag, wenn die auf Tour sind und die relativ eng beieinander touren, wahrscheinlich immer auch schon vor ein paar Jahren vielleicht nicht immer so die Form erreicht haben. Aber wenn du einen guten Tag erwischst, immer noch großartig.
Ja, ich habe mir heute eine Folge angehört von dem Podcast Tod gehört. Und da geht's um, ich glaube, es ist die aktuelle Folge. Könnt ihr mal reinhören, ist ganz cool. Ich glaube, wir sind besser produziert, dafür haben die mehr Ahnung als wir. Auf jeden Fall.
Jeder.
Ja, auf jeden Fall, die haben ein relativ ähnliches Thema. Da geht es nämlich darum, ich glaube, der Titel ist irgendwie zu alt für die Bühne. Sollten Bands rechtzeitig den Absprung schaffen, so sinngemäß. Also,
wie heißt der Podcast?
Tot gehört. Ja, findest du, ich weiß gar nicht,
ob man. Hab ich noch nicht reingehört.
Also ich habe den tatsächlich auch im Podcatcher nicht gefunden. Auf jeden Fall auf YouTube findest du das aber. Da tatsächlich sogar mit Video. Da siehst du die beiden Vögel, die sich da unterhalten. Das ist, wird von einem gemacht mit wechselnden Partnern. So.
Sag ich mal so, also eine Videoaufnahme verbietet sich schon durch meine Internetleitung hier. Das kriegen wir nicht hin, bis hier nicht die Glasfaserleitung. Nee,
das kannst du
knicken. Ja. Ich bin schon froh, dass mein Audio irgendwann mal bei dir ankommt, wenn wir so eine Folge aufgenommen haben.
Zwei Wochen Verspätung, ja. Nee, aber ja. Tatsächlich könnte man da mal reinhören. Ich bin dadurch jetzt ehrlich gesagt ein bisschen geprägt heute, weil der Partner von dem Macher da, der hat sich doch sehr dagegen ausgesprochen, Bands wie Priest sich heute noch anzugucken. Er hatte das gemacht und er war extrem enttäuscht, so, also von wegen so, dass sie sich halt einfach nur noch da verkaufen im Prinzip. Er hat jetzt nicht Priest direkt genannt, er war da mehr bei Metallica und so unterwegs, dass er sagte, das darfst du eigentlich nicht mehr machen, du siehst heute nicht mehr Metallica, du siehst einen Abglanz von Metallica aus den 80ern. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass da wütende Jungs irgendwie sind, so, ne? Das ist es einfach nicht.
Ja. Ja, könnte man sich gleich mal kurz drüber unterhalten. Ja. Aber du kannst ja mal so nett sein, vielleicht für die Hörer, die auch die Jungs mal auschecken wollen, vielleicht mal dann in den Shownotes den Link zum YouTube-Video teilen.
Ich werde, wie immer, wenn ich dran denke, beim letzten Mal habe ich vorbildlich dran gedacht, Links zu hinterlegen zu allem möglichen Zeug. Ich denke, ich werde diesmal auch dran denken, werde ich das Video, also beziehungsweise die Folge, die ist auch relativ aktuell, also ist die neueste und irgendwie jetzt vor ein paar Tagen erschienen, werde ich mal verlinken. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man es Audio-only hören kann, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie hier YouTube-Premium hat. Geht aber bestimmt auch irgendwie. Ja, egal. Auf jeden Fall, das hatte ich mir heute angehört, weil ich es so witzig fand, dass wir themenmäßig da vergleichsweise nah dran sind. So, mit unserer aktuellen Folge.
Genau. Ja, aber tatsächlich Zufall. Also ich kenne den Podcast nicht mal. Also,
ich hatte es gestern, es ist mir, ich glaube, ich folge den irgendwie auf Instagram oder so, und das ist mir gestern, ist es mir irgendwie in die Timeline reingespült worden. Ja. Aber das Thema hatten wir ja hier schon lange festgelegt. Ne? Aber es ist ja auch nicht das Gleiche. Also da geht es ja eigentlich mehr darum, so wann hat sich eine Band überlebt. Ne? Und
Es würde mich jetzt auch wundern, selbst wenn es das gleiche Thema wäre, wenn wir jetzt hier die gleichen Bands besprechen würde, weil das ist jetzt einfach alles so aus dem blauen Dunst heraus.
Ja, wobei man sagen jetzt muss,
null Vorbereitung oder sonst was.
Ja, wobei man sagen muss, also so richtig dran vorbei kommst du ja nicht an den ganz Großen. Ne? Welche wollen wir uns denn als nächstes mal vornehmen? Jetzt, wenn wir Priest hier so langsam verlassen an der Stelle.
Ja, du hast mir ja gerade so ein bisschen mit dem Konzert in die Karten gespielt. Ich weiß, wir hatten im Vorfeld gesprochen, hattest du jetzt tatsächlich dir Brainstorm nochmal angeschaut oder wolltest du?
Die halte ich ehrlich gesagt gerade für ein bisschen zu irrelevant, ehrlich
gesagt. Ja, weil ich auch meinte, wir können über Brainstorm sprechen, und ich dir gesagt habe, ja, ich meinte eher so Priest, Motorhead.
Genau, also ich habe hier noch ein paar auf dem Zettel. Wir könnten nochmal, wenn wir bei den ganz Großen sind, können wir da gerne bleiben. Ich würde dir vielleicht Slayer anbieten.
Ja, können wir gerne machen. Ja, willst du mal loslegen, wie du auf Slayer damals gekommen bist? Wer hat dich nahe gebracht?
Jetzt muss ich mich wieder outen. Ich bin tatsächlich nicht der allergrößte Slayer-Fan gewesen. Noch nie so richtig. Ich in den letzten Jahren ein bisschen mehr tatsächlich als früher mal. Früher habe ich wirklich nur die absoluten Klassiker von denen gehört. Und auch da so dieses typische über einen Cage Club, über Bekannte halt irgendwie so, vor allen Dingen über die Rain in Blood natürlich auf die gekommen. Ne? Also Rain in Blood 1986 erschienen, und ich behaupte mal, wahrscheinlich das bekannteste Album von denen, oder? Ich meine, so mit
Angel of Death. Weiß ich nicht. Vielleicht, ne? Ich meine, das erste Album, da kam ja auch schon 83 von denen.
Shaun of Mercy.
Und Hello Waits. Man muss aber auch tatsächlich sagen, wenn du dir so die ersten beiden Sachen anhörst, also du merkst schon, dass die Rain in Blood, da was passiert ist dazwischen, zwischen der Shaun of Mercy und der Rain in Blood. Ne? Also ich finde schon, dass du da eine Entwicklung merkst. Ich meine, böse Zungen schreien dann immer schnell Kommerz, das sehe ich hier nicht. Das ist immer noch wirklich sehr, sehr harte Musik. Ne? So in den Anfängen des Thrash Metal kann man ja eigentlich auch fast noch sagen. Ich weiß nicht, Rain in Blood, ist das auch heute noch dein Lieblingsalbum von denen oder der Opus Magnum?
Also ich würde sagen, objektiv wahrscheinlich schon. Auf der anderen Seite bin ich in den letzten Jahren auch sehr warm geworden mit beispielsweise Seasons in the Abyss und God Hates Us All. Die finde ich auch beide sehr, sehr großartig. Das Ganze.
Also mit der Seasons in the Abyss hast du mich direkt, weil das ist so für mich, also auch ganz klar, das ist mein Lieblings-Slayer-Album. Da müsste ich jetzt gar nicht so wie Priest sagen, krass, ja, okay. Vielleicht ist es die Painkiller. Also für mich ist es wirklich ganz klar die Seasons in the Abyss.
Ja, kann ich eigentlich nicht so ganz viel zu sagen. Die ist einfach großartig, gar keine Frage. So, ne, also, wie gesagt, für mich wahrscheinlich wird die Rain in Blood so ein bisschen aus Nostalgiegründen den Platz als mein Lieblings-Slayer-Album behalten bis zum bitteren Ende so. Also ich meine, ja, gerade wegen Angel of Death und Raining Blood natürlich, ne? Also da sind natürlich
absolute Klassiker. Viele Klassiker, ne? Drauf, Piece by Piece, ne? Ja. Das ist schon ein gutes Ding, ne?
Ja. Frage. Ansonsten muss ich sagen, ich bin, was Slayer angeht, mehr so ein, ich höre mich so quer durch Fan mittlerweile. Also ich habe ich habe jetzt in letzter Zeit, also hier Diabolus in Musica, die wird ja immer so ein bisschen, ja, die kommt ja nicht immer so ganz gut weg, sag ich mal, ne?
Die habe ich mir. Ja, nicht nur die, oder die Undisputed Attitude. Ja. Ist jetzt auch nicht gerade so das beliebteste Werk, weil da, wenn man so mal überlegt, so Bands früher und heute, da sind sie schon ziemlich anders geworden. Da haben sie ja versucht, so ein bisschen den Zeitgeist zu treffen und haben mal was vollkommen Verrücktes aufgenommen.
Ja, also ich muss sagen, also bei der Diabolus, die haben ja da nicht mal ihr klassisches Logo da drauf und so, ne? Und der Drum-Sound ist, sagen wir mal, zweifelhaft. Also der klingt extrem künstlich, finde ich. Wenn man darüber so ein bisschen hinweg sieht, muss ich sagen, gefällt die mir tatsächlich überraschend gut. Also das geht ganz schön auf die Fresse auch, trotz allem. So, ja, natürlich.
Ja, ist gut, das will ich gar nicht sagen.
Natürlich ist das so eine dieser Alben, wie Creator das auch eben so in den 90ern hatte, ne, wo man so ein bisschen versucht hat, sich nochmal, ich will jetzt nicht sagen, anzubiedern. Also dazu ist es dann doch wieder noch zu extrem, aber ja, vielleicht einfach mal was anderes auszuprobieren, ne?
Ja, das ist halt so die 90er-Phase gewesen, ne? Wie gesagt, mit dem schon gerade erwähnten Undisputed Attitude. Gut, ich meine, das ist halt ein Cover-Album, ne, so, das ist, natürlich sind es dann so keine Slayer-Songs, aber, ja, was soll man sagen, also, beides sind nicht meine Lieblingsalben von Slayer. Ich will nicht sagen, dass das unhörbar ist, ne, das auf gar keinen Fall, also weder das Cover-Album noch, sag ich mal, die Diabolus, die ja auch wirklich sehr, sehr anders ist als so die Platten, die man sonst so von Slayer kennt. Aber du hast schon recht, das ist jetzt nicht zahnlos oder so, was die da machen, ne, das geht schon aufs Maul, aber eben irgendwie so ein bisschen anders.
Ja, aber
man ist halt so mehr im Zeitgeist drin, so in Zeiten hier, so New Metal und
ja, aber auch krass, ja, das war halt so die Zeit, dass ausgerechnet Slayer dann auch so eine Scheiße veranstalten wie Metallica und Creator und keine Ahnung, alles so um die Zeit, ne? Alles so Mitte,
ja, aber man muss 90er, auch sagen, ne? Aber die haben sich ja auch wieder gefangen. Die
sind ja also dann nicht spätestens mit der God Hates Us All war ja dann auch wieder alles gut. Ne? Die ist ja wirklich großartig. Die mag ich sehr. Danach die Christ Illusion kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da kannten wir uns auch schon, als die rauskamen. Wir haben uns gerade kennengelernt tatsächlich 2006.
Ja, da war das neue Slayer-Album.
Genau, mit der bin ich nie so richtig warm geworden. Die habe ich jetzt, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so mal wieder gehört, nach langer Zeit. Und ich weiß nicht, warum ich damals da nicht so drauf abgefahren bin. Mittlerweile gefällt die mir sehr gut. Also die ist
nicht schlecht, aber ist jetzt für mich auch nicht so. Ja, weiß ich nicht. Ja gut, das ist natürlich jetzt auch schon fast über 15 Jahre altes Album, ne? Also schon fast 20 Jahre alt. Da muss man sich auch mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Aber auch so krass, dass es halt immer noch die neue Slayer-Scheibe ist.
Ja, so eine. Ich meine, so viel mehr Scheiben. Ja,
World Painted Blood und Repentless kam noch. Und Painted Blood ist komplett an mir vorbeigeschlittert, ehrlich gesagt, 2009.
Da muss ich auch sagen, zur World Painted Blood, da habe ich diese Special Edition, die damals rauskam. Ich weiß gar nicht, die wird wahrscheinlich heute relativ schwierig zu bekommen sein, zumindest zum, schwierig zu bekommen wahrscheinlich nicht, aber zum humanen Kurs bei gutem Zustand. Da gab es nämlich damals so neben dem etwas anderen Artwork, wo dann quasi nochmal so ein rotes, ja, so ein rotes Slipcase drüber ist, was dann so ein bisschen so aussieht wie Blut oder diesen Effekt haben soll. Eine DVD war da drin mit so kurzen, so Kunstfilmen zu den einzelnen Songs. Und das, okay, das finde ich richtig geil gemacht. Habe jetzt auch schon eine Weile nicht mehr geguckt, aber sollte ich mir vielleicht mal wieder anschauen. Das hat mich doch damals schon ziemlich mitgenommen. Weil einfach geil, ne? Die Verbindung mit der Musik, mit diesen Filmen dann, das war schon sehr, sehr geil gemacht.
Ja. Was hast du zu dem letzten, bis dato letzten Album und vermutlich auch letzten Album für immer von 2015, der Repentless, zu sagen?
Ja, weiß man nicht, ne? Sie hatten sich aufgelöst, jetzt gibt's wieder ein paar Gigs.
Meinst du, ja.
Weiß, was da noch kommen mag.
Ja, Moment, aber warte mal. Also dazu muss man sagen, also angekündigt oder beziehungsweise aufgelöst haben sie sich ja 2018, 19, ne? Da hieß es ja, wir machen nichts mehr, zumindest treten wir nicht mehr auf. Zumindest gehen wir nicht mehr auf Tour, so. Also, das ist dann halt.
Ja, aber kurz danach kam dann auch die Auflösung. Das war jetzt nicht weit danach, ne, die gesagt haben, Slayer hat sich, also ist damit erledigt. Ich war ja noch mit unserem gemeinsamen Kumpel André noch auf der letzten Tour von denen, wo die hier in Bochum gespielt haben. Da waren wir auf dem Konzert.
Okay, auf jeden Fall, da haben sie sich aufgelöst und jetzt kam vor ein paar Wochen kam jetzt die News, dass die ein paar amerikanische Festivals gesigned haben, ne? Also die treten da jetzt irgendwie im Sommer hier und da auf. Für Europa ist bis jetzt wohl noch nichts bekannt, aber das wird kommen, da bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass wir in diesem oder nächsten Jahr Slayer auf europäischem Boden sehen werden.
Ja, nächstes Jahr Wacken oder sowas garantiert.
Ja, die Frage ist so ein bisschen, ob die nochmal ein Album machen werden oder ob das jetzt wirklich nur noch so eine, ja, wir haben jetzt hier diese Cash Cow, die Slayer heißt, und ich meine, Hannemann ist jetzt auch schon irgendwie seit 11 Jahren tot. So,
ja, ne? Weiß man nicht. Also ich meine, so Punkt ist so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich aus dem Kerry King Solo-Album geworden? Kommt das jetzt? Spart er sich die Songs auf?
Wieso? Aber das ist doch schon Slayer-Banner.
Ist das schon erschienen? Guck mal, ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, das fand ich zum Beispiel auch gar nicht so verkehrt.
Wann ist es denn rausgekommen? Aber lang kann das noch nicht sein.
Naja, nee, ich meine, es wäre erschienen. Also ich habe zumindest ein paar Sachen gehört. Warte mal, ich schau mal hier gerade. Ich mache ja mal gerade Live-Googling hier live nebenbei. das ist, oh fuck, was steht denn jetzt hier? Bla, Solo-Projekt. Ich finde es jetzt nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, hier Idle Hands war einer der Songs und der war wirklich, wirklich cool. Also der war echt gut. Ich meine, es wäre erschienen. Bin ich mir vergleichsweise sicher. Ja.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht so war, aber es ist an mir vorbeigegangen. Aber wenn, dann war es doch dieses Jahr, ne?
Ja, jetzt vor kurzem. Also
vorbei. Ja, das mag sein.
Ach, jetzt muss ich wirklich recherchieren. Ja, Kerry King Solo Album. So, jetzt gucken wir nach. Jetzt will ich. Kündigt Solo-Album an. Okay, 5.2. erst angekündigt. From Hell I Rise. Album von Kerry King. Ist das?
Erscheint am 17. Mai, kommt also noch.
Ah, kommt noch, okay, ja, genau, wobei Idle Hands, der vierte Song, den hatte ich gehört, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da
muss ich mal reinhören, ich hatte nämlich noch keinen Song von dem Album gehört. Ja, gut, dann hat sich die Frage zumindest erledigt, ob er das dann nicht unter dem Slayer-Banner macht oder so, aber dann halt nicht, ne. Hätte ich mir jetzt vorstellen können, weil verkauft sich halt besser.
Also hier steht, Unterstützung bei From Hell I Rise erhielt der ehemalige Slayer-Gitarrist von Schlagzeuger Paul Bostaff, Bassist Kyle Sanders von Hell Yeah sowie Lead-Gitarrist Phil Demmel, ehemals Machine Head. Darüber hinaus konnte King-Sänger Mark Osigueda von Death Angel als Frontmann gewinnen. Das zitiere ich hier gerade von metalhammer.de. Also schon ziemlich starkes Line-Up, ne? Die Frage ist so ein bisschen, ob der sich damit gerade irgendwie mit dieser Slayer-Reunion da jetzt irgendwie so ein bisschen gerade ins Knie schießt.
Ja, wenn es denn wirklich eine Reunion ist, ne? Vielleicht sind es ja wirklich nur ein paar Festivalauftritte, vielleicht nächstes Jahr nochmal, dann hörst und siehst du wieder ein paar Jahre nichts von denen. Das kann ja durchaus sein, ne? Ich weiß ja, ich habe jetzt auch kein Interview dazu gelesen, was dahinter steckt, dass die jetzt nochmal ein paar Gigs spielen.
Ja.
Brauchen also, die Geld? Ich weiß es nicht.
Also wir werden es sehen. Ich persönlich hätte es nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Also ich weiß
nicht, ich bin nicht traurig drum. Also wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, die nochmal zu sehen, und das passt zeitlich für mich, ich würde da durchaus nochmal zum Slayer-Konzert hingehen. Also
ja, ich wahrscheinlich auch, aber die Frage ist so ein bisschen, warum würde ich da hingehen? Weil ich es noch nie wirklich gesehen habe, um ehrlich zu sein. Und das ist so ein.
Weil ich die Male, die ich sie gesehen habe, eigentlich ziemlich geil fand.
Ja, ich weiß nicht, also ist. Das ist so eine Band, ich habe ja Maiden beispielsweise auch noch nie gesehen. Ne? Über die können wir gleich vielleicht auch noch mal ganz kurz reden, wobei wir schon eine ganze Folge gemacht haben über die, deswegen vielleicht nicht ganz so ausgreifend. Aber
ja, deswegen hatte ich die ausgeklammert, aber können wir gerne machen. Ja.
Und das ist so ein Bucketlist-Ding, weißt du? So ein Musse gesehen haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein guter Grund ist. So, und das, ja, keine Ahnung. Also, ehrlich gesagt, käme es mir ein bisschen auf den Preis und aufs Datum an. So. Also, wenn das irgendwie ein vertretbarer Preis ist und ein ordentliches Datum und ich irgendwie eine realistische Chance sehe, da vernünftig hin und weg zu kommen, so, dann würde ich es mir wahrscheinlich geben. Aber ich würde da jetzt nicht irgendwie nach Berlin für fahren oder so.
Nee, das ist bei mir auch so ein bisschen, also ich finde, das ist schon ein Grund. Natürlich kannst du aus so einem Grund zum Konzert gehen, einfach um die mal gesehen zu haben. Finde ich jetzt, ist nichts Verwerfliches dran, ist ja deine Sache. Sowas, was ich immer bei den Stones gemacht hätte, wenn die Karten nicht 300 Euro kosten würden, ja,
hätte ich mir auch durchaus
die Stones mal angeschaut. Nee. Aber dafür, weiß ich nicht, für dass ich zwei Songs von denen gut finde, eben, war ich halt nicht gewillt, diese Summen zu zahlen. Und dann lasse ich es halt einfach.
Ja, eben.
Zumal die, ich meine, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht besser geworden über die letzten 30, 40 Jahre. Ne?
Okay, aber so zusammenfassend kann man vielleicht zu Slayer sagen, natürlich ein absoluter Klassiker, Miterfinder des Thrash Metal, zumindest der US-Ausprägung, würde ich sagen. Mhm. Natürlich ein paar Alben, die definitiv zur Grundausstattung gehören sollten. Vielleicht nicht ganz so eine starke Phase in 90ern, aber dann doch einigermaßen würdig zu Grabe getragen. Ne? Und jetzt.
Ja. Wie hat dir noch, du wolltest von anreißen, das letzte Album gefallen von denen, von 2015?
Ich meine,
auch schon 9 Jahre ist das her.
Ja, das ist unfassbar. Tatsächlich kann ich es dir gerade nicht sagen. Es ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es auch gerade nicht im Ohr, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass ich es gehört habe damals. Ich meine, ich fand es ganz okay, aber ich habe es jetzt auch nicht irgendwie totgenudelt oder so. Also.
Ja, Dito, ich habe es jetzt auch nicht bis zum Exzess gehört. Ich fand es gut, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich fand es okay, aber das sagt eigentlich schon alles, dass ich es halt nicht mehr wirklich im Ohr habe. Also, vielleicht war es eigentlich auch die richtige Zeit, um die Band zu beerdigen, ne? Also, Hannemann ist tot und. oder heißt er Hennemann?
Also,
ja, vielleicht war es der richtige Zeitpunkt.
Also
wir werden es sehen. Wir werden sehen, was sie draus machen.
Ja, auf jeden Fall verständlich. Ne? Ich meine, der hat auch maßgeblich zu vielen Songs beigetragen. Mhm. Weiß ich nicht. Muss man sehen, was nochmal aus Slayer wird. Also zu viel würde ich mir jetzt nicht erhoffen.
Ja, dito, ja. Ich hoffe, dass die ihr Erbe da nicht mit Füßen treten.
So, also ach, das glaube ich nicht. Ne? Dafür sind sie eigentlich auch zu geil, wenn sie spielen. So, das ist ja jetzt kein Bullshit.
Nein, also jetzt nicht
von
nicht
diesen 90ern.
Nicht mit Live-Auftritten, so, das ist völlig okay, aber jetzt nur ein Album irgendwie raushauen, ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite jetzt das Kerry King-Album, nicht das Album, aber der Song, der da gemacht hat, diese Idle Hands, der hat mir echt gut gefallen. Also, ja, keine
Ahnung. Vielleicht nicht auf Teufel komm raus, aber ich meine, wenn die halt Material haben und die fühlen sich kreativ und haben dann irgendwie ein paar Songs im Petto, so, warum nicht, ne? Also, kann man ja machen. Wenn sie gutes Material haben, finde ich, ja klar, raus damit. Mhm. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ja. Du sagst es. Mattes, welche wollen wir jetzt machen, welche Band? Ich könnte dir wieder was anbieten, wenn du möchtest.
Ja,
vielleicht eine Band.
Wie gesagt, wir haben uns ja eh keinen großen Plan gemacht oder irgendwie groß recherchiert, von daher.
Dann lass uns doch mal über die Toten reden. Dann lass uns doch mal mit Dio anfangen.
Dio? Also über seine Band Dio oder willst du über Rainbow?
Ja, tatsächlich würde ich die Person, glaube ich, in den Mittelpunkt stellen wollen. Wobei, kennen wir uns jetzt so gut irgendwie mit Rainbow aus und die
Sabbath Sachen nicht. Also du kennst halt so die Hits davon, die hat man jetzt im Laufe der Jahre mal gehört. So, zur Person Dio, weiß ich nicht, dem kann man gar nicht so gerecht werden, ne, das in der Kürze so als Teil von der Folge abzuhandeln, dann könnte man eigentlich wahrscheinlich sehr viel drüber erzählen, von daher sollten wir es mal dabei belassen, aber mal so auf sein musikalisches Schaffen verdichtet, mit seiner Band Dio, ja, ich glaube, da gibt's auch keine zwei Meinungen zu, ne, was wahrscheinlich so deren größtes Album ist. Oder hast du da irgendwie einen anderen Favoriten abseits der üblich Verdächtigen?
Also du willst ja wahrscheinlich auf Your Holy Diver raus, ne?
Ja, das ist nämlich so das Referenz.
Wobei man ja möglicherweise auch noch Dream Evil nennen könnte, ne? Aber ja,
sicher, aber ich glaube schon, ne, das erste Album unter dem Banner Dio, ne? Holy Diver, das ist es, glaube ich.
Ja, ja, das ist also allein wegen Rainbow in the Dark und Holy Diver und Gypsy und ne, Don't Talk to Strangers und jetzt habe ich gleich fast alle vorgelesen.
Ja, ich meine, so, ich finde sowieso die ersten Alben, die er gemacht hat, so die ersten fünf, ne, das sind so für mich so auch irgendwie fast durchgehend Klassiker, ne, ob es dann auch Last in Line war, ne, Sacred Heart oder hier 1990 Lock Up the Wolves, ein bisschen bluesiger, vielleicht nicht ganz so die Hitdichte. Danach verliert mich die Band so ein bisschen, da bin ich auch gar nicht mehr so firm. Mhm. Ich habe davon auch selber nicht viel. Ich glaube, ich habe die Magica noch im Schrank stehen.
Killing the Dragon habe ich auf jeden Fall noch von 2002.
Ich glaube, hatte ich mal ein T-Shirt von, die habe ich aber nicht als CD im Schrank stehen.
Ich finde, Dio ist ein absolutes Phänomen. Ne? Also, wir wollten jetzt nicht so sehr auf die Person eingehen, aber. Er ist ja mittlerweile, denke ich, anerkannt als derjenige, der die Pommesgabel in den Metal gebracht hat, ne? Also die Devil Horns, ne?
Gibt zumindest entsprechende Geschichten und Sam Dunn hat es in seiner in Headbanger Journey so der Film der Szene vielleicht auch heute noch so im ganzen Kapitel dem Thema gewidmet.
Ja.
Und vielleicht hat Dio die Pommesgabel in den Metal gebracht.
Ja, oder Kiss waren es, ne, wie er sich ja selber drüber lustig macht, dass Gene Simmons behauptet, er hätte es gemacht, aber er würde auch behaupten, das Atmen erfunden zu haben. Also. ich finde, also das ist natürlich eine absolute Leistung. Dann seine ganze Erscheinung mit seinen, keine Ahnung, 1,62 Meter oder was der groß war.
Ja,
dann,
kleiner Kerl, aber eine Riesenpräsenz.
Dann immerhin jahrelang Sänger bei Black Sabbath, was eine absolute, ja, was ist das? Das ist ein Adelstitel, ne? Dann hat er mit Black Sabbath möglicherweise den Power Metal erfunden in dieser Phase.
Ja, vor allen Dingen muss man sagen, nicht nur Sänger bei Black Sabbath, er hat auch zwei der Klassiker mit rausgebracht und vielleicht sogar Alben, die über so für manchen Fan, also nicht nur für manchen Fan, auch so für einen Großteil, glaube ich, der metallischen Hörerschaft wahrscheinlich sogar über ein paar Ozzy-Alben stehen werden. Ne? Mob Rules und Heaven and Hell. Mm, ja. Das sind zwei absolute Band-Klassiker geworden.
Sowas von ein sowas von geniales Album. Mm. Das ist da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das ist einfach so großartig. Auf jeden Fall so als Typ schon irgendwie eine Erscheinung und unfassbar wichtig. Mhm. Wo der mir.
Unfassbar nett.
Ja.
Also mega sympathisch, so wie er in den Interviews und so in den Filmen halt drüber kommt. Ich meine, persönlich kannte ich ihn jetzt nicht, aber also unfassbar nett, so was man so an so Aufnahmen von ihm sieht.
Dann finde ich der Name allein, ne, Dio, Gott, ne, auf Italienisch oder Latein, Latein eher Dio, ne, aber heißt ja offensichtlich Gott. Und das ist ja irgendwie so eine self-fulfilling prophecy in dieser ganzen Nummer gewesen, ne? Und dann natürlich unvergessen sein Auftritt in Tenacious D in The Pick of Destiny, ne? Also
ja.
Geniales Ding. Also
im ersten Song Kickapoo.
Ja, absolut großartig, ne? Und für mich war Dio immer so, der hat eigentlich keinen schlechten Song jemals auch nur performt. So, aber für mich war er immer als Phänomen größer als Musiker für mich. Das muss ich so, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also der ist für mich ein absoluter Held. Ich liebe den über alles, immer noch, auch jetzt irgendwie 14 Jahre nach seinem Tod. Aber ich muss sagen, ich habe nicht so wahnsinnig häufig seine Musik gehört. Also klar, die Klassiker, ne? Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt hätte, ich bin der größte Dio-Fan. So, der war für mich mehr so ein Typ.
Nee.
So.
Das vermutlich nicht, ne? Ja, also dafür kenne ich jetzt auch so gerade sein Spätwerk etwas zu wenig.
Genau.
Und ich muss mich ja leider auch outen. Ich habe Dio mit seiner Band Dio leider nie live gesehen. Ich weiß, du hast sie mal auf dem Rockhard
gesehen. Nee, auf dem Wacken.
Gesehen.
Auf dem Wacken
war es. Auf dem Wacken war es tatsächlich. 2004. Ich habe aber dafür zumindest einer seiner letzten Auftritte, wo er mit Heaven and Hell, also quasi der Black Sabbath, also seiner Black Sabbath
2010 oder so, ne, kurz bevor der gestorben
umbenannt, ist. Ne? Ja, genau, also das war nicht weit davor, das muss dann Wacken 2009 gewesen
sein.
Ja,
9, stimmt, 9, gerechnet.
Ja, und es war relativ, also verhältnismäßig leer vor der Bühne, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Wenn du dir Videos anguckst, wird es wahrscheinlich trotzdem voll gewesen sein, aber so in meiner Erinnerung kam man nur noch relativ gut nach vorne und es war halt nicht so voll, wie es die Band verdient hätte. Kommt mir so zumindest in meiner Erinnerung so vor und das Konzert habe ich mitgenommen und Ja, da habe ich Dio mal live gesehen.
Der Gig auf dem Wacken, den ich gesehen hatte 2004, da ist Joe DeMaio von Manowar noch auf die Bühne gegangen und hat dem irgendeine goldene Schallplatte oder so gegeben. Das ist auch auf der DVD von dem Wacken festgehalten. Das ist so ein bisschen unangenehm, wie der dem da irgendwie einen erzählt, von wegen hier, you wrote the book of heavy metal and I read it.
Ja, also man muss ja leider sagen, auch wenn man die Musik geil findet, ich finde Joe DiMaio allgemein sehr unangenehm.
Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Vor allem, wie kann man sich denn bitte schön so dermaßen irgendwie in die, also so in den Glanz stellen und sagen, du hast das Buch des Heavy Metal geschrieben und ich habe es gelesen. So, das ist so ein bisschen so, ja, genau. Ja.
Aber es ist irgendwie auch so typisch Joey, ne?
Naja.
Man hätte auch nichts anderes erwartet. Wie hast du denn so Dios letztes Werk wahrgenommen? 2009, The Devil You Know, mit Black Sabbath halt. Ne?
Als oh, fuck, da bin ich jetzt null drauf vorbereitet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es in den letzten 10 Jahren gehört habe, ehrlich gesagt.
Aber hier den Song, die Auskopplung Bible Black hast du doch wahrscheinlich.
Achso, ja, doch, das stimmt.
Ohr, oder?
Ja, ja. Ja, ich glaube doch, ja.
Und dieses geile Video dazu, so dieses Animationsvideo, cool gemacht.
Boah, das habe ich echt nicht mehr im Kopf, ey.
Ja, dann schaust du nochmal an im Nachgang. Ja, geiles Werk gewesen. Also mir hat es gut gefallen. Ob es jetzt so mit den ganz, ganz großen alten Klassikern mithalten kann, das ist natürlich sehr vermessen. Du wirst wahrscheinlich kein zweites Heaven and Hell schreiben. Ne, aber für so ein Spätwerk, auch für Sabbath, fand ich mehr als ordentlich. Das war eine gute Scheibe, definitiv.
Jetzt haben wir schon gesagt, er ist am 16. Mai 2010 ist er verstorben mit 67 Jahren. Und
weißt du noch, wie du das erfahren hast, wo du da warst?
Nee, ich weiß nicht mehr, wie ich das erfahren habe. Ich weiß nur, dass ich das extrem traurig fand.
Ja.
Und ja, 2010 ist
also
ja...
Meine ich,
auch Pete Steele gestorben, oder? Oder ist er 2015 mit Lemmy gestorben? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Pete Steele müsste 2010, da fragst du mich was, aber das war auf jeden Fall nicht 2015.
Das finden wir doch mal eben raus. Das ist doch jetzt auch gar keine Sache.
2010, 14. April.
Ja, also auch nur kurz
davor. Ja, kurz hintereinander, ne? Stimmt.
Ja, einen Monat davor, ne? Ja, ja, also Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr traurig, dass das, da kam es dann wirklich so Schlag auf Schlag, ne? Und also was ich ehrlich gesagt so ein bisschen zweifelhaft finde bei Dio so im Nachgang, hast du das mitgekriegt, dass sie den echt nochmal wieder beleben mit so einer scheiß Hologrammshow?
Ja, kann man ja mal drüber reden, so generell. Ich glaube, das ist ja auch, weiß ich nicht, gab es auch Motorhead-Shows schon in dieser Machart? War zumindest mal ein Gespräch, weiß ich. Was hältst du davon?
Ich finde das furchtbar.
Ich höre gerade schon raus. Ich hätte da, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Dafür muss ich nicht zum Konzert gehen. Also ich verstehe so ein bisschen die Intention dahinter. Und klar, gerade so für neue Fans, du wirst nicht mehr die Gelegenheit haben, die Jungs nochmal so auf der Bühne zu sehen. Und mag vielleicht ein Live-Erlebnis sein, wenn es technisch gut gemacht ist, aber weiß ich nicht so. Ich glaube, also für mich wäre das, glaube ich, nix. Ich will keinen verteufeln, der da hingeht, aber...
Ich finde das ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Also, weißt du, dann lieber irgendwie, wenn man sagt, man möchte gerne die Songs nochmal in der Live-Version irgendwie hören, dann eine gute Coverband. Oder meinetwegen auch die verbleibenden Bandmitglieder mit einem guten Sänger, der das dann meinetwegen bringt und dann irgendwie so als Tribut quasi, finde ich in Ordnung. Aber ein Hologramm, was dann irgendwie, das grenzt für mich ehrlich gesagt an Leichenflederei. Also das.
Weiß ich nicht, ob ich so hart sehe. Also, wie gesagt, für mich wäre das nichts. Nur ich will das gar nicht so negativ sehen, wie du es tust, weil ich stelle mir halt vor, das ist natürlich, wenn du dir so Konzerte mal auf DVDs anschaust, ne, ist das so nochmal so eine Stufe drüber. Ne? Du hast so eine Performance, wie du halt auch ins Kino gehst, um Filme nochmal anders zu erleben. Kannst du da halt stehen? Ich weiß nicht, wie es gemacht ist, ob da nur der Sänger quasi als, ich denke mal, nur der Sänger wird dann quasi als Hologramm auf die Bühne geholt und der Rest dann vor einer Liveband. Das ist ja auch nochmal so ein etwas anderes Erlebnis, als sich das auf DVD oder so anzugucken. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du da vorne stehst, dass das irgendwie Bock machen kann. Ne?
Oh,
ich verstehe auch Vorbehalte. Also wie gesagt, für mich wäre nichts. Ich würde mir kein Ticket für sowas holen.
Also ich möchte kein
Programm
zujubeln. Also
nein, das vielleicht nicht. Ne? Aber wie gesagt, du guckst ja auch, oder wir gucken uns ja auch Videos von Auftritten an.
Ja klar, aber den jubel ich nicht zu. Also da stehe ich
nicht. Aber dann jubel halt nicht. So musst du ja nicht.
Aber ne? Dann wollen wir ja nicht zum Konzert gehen, weißt du? Also irgendwie ist das so ein bisschen, also ich finde das, Nee, also ganz ehrlich, aber worauf ich eigentlich nochmal so ein bisschen hinaus wollte, der hat ja eine Zeit lang schon so einen ziemlichen Legendenstatus auch nach seinem Tod genossen, ne?
Ja,
Und
nicht nur nach seinem Tod, ne?
also davor
Also
natürlich auch, klar,
mit
ne? Also der zählte schon immer zu den ganz Großen in der Szene, aber nach seinem Tod ist er ja dann auch so ein bisschen zu so einem, ja, zu so einem Metal-Gott erhoben worden, ne? Und der wurde ja dann relativ schnell. Bitte?
Kannst du dich noch an den Song von Yawn erinnern? A Song for
Ja,
Ronnie
das Song
James?
von Ronnie James, als dann klar war, dass der krank ist und ja, genau, naja, das war dann irgendwie so ein denkt
Schöner
an
Tribut.
Ronnie.
Also wer den
Auf
nicht
jeden
kennt,
Fall.
mal auschecken. Yawn Lande, A Song for Ronnie James. Tolles Stück.
Ach so, musikalisch vielleicht noch eine Sache. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es hier im Podcast schon mal erwähnt hätte, aber der hat 1986 dieses Here and Aid Projekt gemacht, nach dem Vorbild von Band Aid. Das ist so ein, ja, so ein Charity-Ding gewesen, ne? Wo der alle möglichen Leute irgendwie hier von Queenstrike, von Iron Maiden, von Priest, hier Rob Halford war dabei, irgendwie Malmsteen, Don Dokken, ach, alles Mögliche hier. Und die hat er zusammengetrommelt und hat dann ein Album aufgenommen und, ja, vor allen Dingen der Song Stars davon, ne? Da findet man auch noch ein echt cooles Video im Internet, also auf YouTube, wo die auch alle drin sind. Und der Song ist cool, Dio singt sehr cool da drin und die ganzen anderen dazu hören, das ist schon irgendwie geil. Also wirklich,
Boah, da
wirklich
habe ich auch
cool.
schon ewig nicht mehr gehört. Ja.
Ja, ich habe den letztens noch gehört, ich weiß nicht warum. Ich sehe hier gerade Here in Aid, der Song, wo alle, also auf dem Album waren tatsächlich diverse Musiker vertreten, aber dieses All-Star-Ding ist eigentlich nur Stars gewesen. Also das ging eigentlich hauptsächlich um den Song. Da waren dann noch so Sachen wie Y&T, Scorpions, Kiss, Motorhead, Accept und so, die waren dann da noch mit drauf. Naja, auf jeden Fall, das könnte man sich vielleicht nochmal geben, wenn man nochmal was vielleicht ein bisschen Außergewöhnlicheres von Dio hören will. Ja, ansonsten, wie gesagt, der wurde relativ schnell nach seinem Tod auch zu so einer Legende erklärt und war es halt auch vorher schon. Da wurde er dann aber 5 Jahre später von runtergestoßen, von diesem Thron, wage ich mal zu behaupten, nämlich mit dem nächsten Toten, nämlich mit Lemmy. Lass uns über Motorhead
Ja.
reden, Mathis.
Ja, die sollten wir auf jeden Fall auch noch besprechen, wenn wir über alte Helden reden.
Ja.
Ist auch so eine meiner Lieblingsbands, würde ich sagen, auch bis heute. Ich hatte einige Male das Vergnügen, die live zu sehen, sei es auf dem
Ja,
Wacken
Dito.
gewesen, auf vielen Touren. Ich habe die letzte Tour von Motorhead noch mitgenommen und auch das vorletzte Konzert, was Lemmy ever gegeben
Echt?
hat. Das war in
Oh, krass.
Düsseldorf, ja. Das war in Düsseldorf. Da hast du ihm schon angesehen, dass er nicht mehr so ganz gut aussah. Wirklich bekannt war jetzt nichts über seine Erkrankung. Also die wurde jetzt auch nicht groß publik gemacht vorab. Man wusste halt nur, er sah nicht sonderlich gut aus. Hatte teilweise auch bei manchen Auftritten wohl auch schon Schwierigkeiten gehabt. In Düsseldorf hat er es durchgezogen. Es war eine solide Performance, aber wie gesagt, man hat halt schon gemerkt, dass er da nicht mehr so gut drauf war. Muss im Sommer gewesen sein, weil Motorhead-Touren meistens im Herbst, ne? War das im Herbst
Ich
davor,
weiß
muss
noch
das
nicht.
gewesen sein.
Keine Ahnung.
Im Sommer haben sie, glaube ich, nie getourt. Ich müsste auf die Karte gucken. Habe ich jetzt gerade nicht parat. Und das letzte Konzert war dann, glaube ich, in München, wenn ich jetzt nicht irre. Und da gibt es ja auch dann die DVD und die CD-Collection Clean the Clock. Die hatte ich mir mal gekauft. Da kann man das letzte Konzert von Lemmy sehen. Und ja, 2019 verstorben, nee, 2015 verstorben.
Schon sagen.
Nee, 2015 schon eine Weile länger her. Ja, Lemmy, willst du mal sagen so oder mal erzählen, wie du an Motorhead gekommen bist? Es war ja nie so deine
Ja.
große Lieblingsband,
Nee,
ne?
ich finde es schwierig, ehrlich gesagt, weil Motorhead sind so ein Phänomen irgendwie für sich, ne? Und ich bin ganz klassisch über Ace of Spades an die gekommen, wie wahrscheinlich jeder zweite Album von 1980. Ich habe es so 2000, ja, 2000 rum wahrscheinlich die ersten Male gehört und da natürlich dann auch hauptsächlich den Titeltrack. Absoluter Klassiker natürlich. Ja, dann habe ich so nach und nach mich dann so durch die anderen Sachen gehört, aber immer nur so sehr punktuell. Also, ich habe mir wahrscheinlich so einmal im Jahr irgendein Album vorgenommen und habe das dann ein paar Mal gehört. So, und da bin ich dann auch, glaube ich, mittlerweile einigermaßen durch. So 2004, als ich die live gesehen habe, da ist gerade die Inferno kurz vorher erschienen. Die hatte ich mir auch direkt geholt, die fand ich auch ganz cool. Kurz danach ist Kiss of Death erschienen. Fand ich auch ganz gut und dann war ich ehrlich gesagt auch schon wieder so ein bisschen raus. Also die The World Is Yours habe ich dann, glaube ich, schon ignoriert. Aftershock habe ich im Schrank, habe ich heute noch gesehen.
Ja, gab noch die Motorizer danach, nach der
Kiss of Death. Die habe ich, glaube ich, auch nicht, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich die habe, aber also die die Aftershock habe ich definitiv, die hatte ich heute noch in der Hand. Bad Magic habe ich schon wieder ignoriert. So, ne, also ist ja dann...
Ja, aber letzte von denen, ne?
Ja, genau.
Todesjahr erschienen.
Ja.
Auch noch ein paar Monate, glaube ich.
Ein paar Monate vorher, 28. August, im Dezember ist er gestorben. Mhm. Ja. Ja, auch hier gilt fast schon Ähnliches wie bei Dio. So richtig groß ist er erst durch seinen Tod geworden, oder? Nee, das stimmt nicht. Nee, da tue ich ihm jetzt Unrecht.
Ja, nein, das vielleicht nicht, aber so in den Medien, also so abseits des Metals, abseits der Fanschaft. Ich meine, so in Metallerkreisen oder auf Festivals oder so im Rahmen rockrelevanter Musik, da war Motorhead schon immer ja, so larger than life, insbesondere Lemmy, so eine larger than life Erscheinung.
Wahrscheinlich quasi auch nur Lemmy, Gott, ne? Ja, aber ist
im Großen und Ganzen.
Aber da möchte ich jetzt auch mal wirklich der Spielverderber an der Stelle werden und sagen, ich finde das ehrlich gesagt nicht gut. Also so wie ich Lemmy wahrgenommen habe, ne, ich bin ihm nie persönlich begegnet oder so, glaube ich nicht, dass es in seinem Sinne wäre, das mit ihm zu veranstalten, was mittlerweile passiert. Dass seine Asche irgendwie auf dem Wacken verteilt wird, dass Doro irgendwie ihre Fresse in eine Kamera hält und erzählt, und dann habe ich eine Patrone geschickt gekriegt mit der Asche von Lemmy drin, davon gibt es nur 15 Stück, bla bla bla. Irgendwelche Leute auf dem Hellfest vor einer riesigen Lemmy-Statue auf die Knie fallen und den Boden küssen, weil er da drüber gelaufen ist. Ich weiß nicht.
Man muss fairerweise auch sagen, das haben auch Leute schon zu seinen Lebzeiten getan. Also jetzt offenkundig nicht mit der Asche, aber das mit dem Bodenküssen.
Ja, aber das ist doch, also ich weiß nicht, Lemmy wirkte auf mich nicht wie jemand, der zu einem Gott erklärt werden will. Und
nee, das glaube ich auch nicht. Also er wirkte auch immer relativ bodenständig und sehr nahbar. Teilweise auch ein bisschen eigenbrödlerisch, ne? Er hat ja immer so gerne so seine Sachen gemacht, ne? Gerne an seinen Spielautomaten gehangen, wie man so in, so Filmen über ihn oder in so Interviews und sowas auch sehen kann. Er war oft gern für sich, hat aber auch gern mit Leuten gesprochen, war aber kein unnahbarer Mensch, ne? Ich glaube, das war einer, wenn du den getroffen hast, mit dem konntest du auch mal ein paar Worte wechseln. Selber, ich meine, ihm war, glaube ich, klar, so welchen Stellenwert er in der Szene hat, aber das ist ja auch etwas, was sich so deinem eigenen Einfluss entzieht, ne? Ich meine, letztendlich ist da, was die Leute draus machen, und im Endeffekt wird es ihm wahrscheinlich, ja, das ist egal gewesen sein, hat natürlich seine Miete gezahlt, hat die Alben auch gekauft werden und Konzerttickets gekauft wurden, ne? War jetzt nicht sein Nachteil, dass sich die Band, sag mal, relativ großer Beliebtheit erfreut hat, aber ich glaube, um den Status selber hat er wahrscheinlich einen Scheißdreck gegeben, wie ich ihn jetzt so einschätzen würde. Ich meine, ich kannte ihn nicht. Das sollen Leute, erklären. Warte mal ganz kurz. Ich habe hier gerade so ein Scheißvieh vor meinem Mund rumfliegen. Erzähl du noch mal ein bisschen was über Motorhead in der Zeit.
Ich muss mal kurz in die Insektenjagd gehen. Also ich finde es halt irgendwie, was in den letzten Jahren da so rund um Lemmy passiert, so an ja, dieser Kult, der sich da so entwickelt, den finde ich, der nimmt für mich groteske Züge an. Ich finde das nicht gut. Also, der ist sicherlich so als Typ unvergleichlich gewesen. Der ist extrem kompromisslos gewesen. Der hat alles der Musik untergeordnet und der Band, ne? Also, gar keine Frage. Der hat den Rock'n'Roll wirklich konsequent zu Ende durchgespielt, so, ne? Und ist ja, dann
das
ja auch
kann man, denke ich, so sagen. Ne? Also er hat halt immer so sein Ding gemacht vor allem. Also Rock'n'Roll in dem Sinne. Geht ja nicht
genau
um diesen Lifestyle. So in Anfangstagen, wo es halt ziemlich hart war und, sag mal, so wilde Drogenzeiten kann man alles in seiner Biografie nachlesen. Aber das war ja auch nicht nur bei ihm ein Ding. Das war ja allgemein, sag mal, sehr verbreitet so bei den Rockstars der Zeit. Ist es vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht, ne? Aber er hat halt immer das gemacht, wo er so drauf Bock hatte, glaube ich. Ein sehr authentischer Kerl, ne? Und das
ja, und deswegen, vielleicht auch so. Und deswegen wird er auch so geliebt gemacht von der Heavy-Metal-Szene, weil der einfach so echt, so ehrlich, so herzlich, so, ja, einfach so kompromisslos ist. Und das sind, glaube ich, so genau die Werte, die viele an ihm total schätzen. Und ich kann verstehen, dass man den zu seinen Helden zählt, gar keine Frage. Ich finde nur, es geht teilweise wirklich zu weit. Also dieses, wir verstreuen die Asche. Und warum jetzt unbedingt irgendwie 8, 9 Jahre nach seinem Tod, also 8 waren es da letztes Jahr dann konkret, ne? So, warum? Ja. Also warum wird 8 Jahre, nachdem der gestorben ist, die Asche von ihm auf dem Wacken verstreut? So, verstehe ich nicht.
Wie kommt's eigentlich? Ich meine, gibt's da...
Ja, weil das Wacken, keine Ahnung, weil das Wacken irgendwie damit Geld verdient oder so. Ich weiß nicht,
warum. Ja, aber ich meine, gibt's da irgendwie eine Richtlinie? Bei uns gilt ja immer noch, dass Tote zu bestatten sind. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das in den USA ist.
Du darfst ja durchaus deine Asche im Meer verstreuen lassen oder so. Das kannst du ja durchaus machen, aber das
ist ja halt durchorganisiert. Ja, aber das passiert dann da Ich wollte gerade sagen, aber das passiert doch meistens dann so unmittelbar dann nach der Einäscherung.
Ja, klar. Und das ist halt auch durchorganisiert. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum die das unbedingt auf ihren Holy Ground kippen mussten da in Wacken. Ja, um den Holy Ground irgendwie noch ein Stückchen holier zu machen oder so. Keine Ahnung, warum. Also ich habe da wirklich, ehrlich gesagt, fast nur Verachtung für solche.
Ja, Menschen. Da bin ich bei dir. Also das finde ich auch schon ziemlich eine Durchkommerzialisierung, sag ich mal, des Ablebens von ihm. Na, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das wird halt einfach nicht gerecht.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das irgendwie gut gefunden hätte. Ich meine, wie gesagt, wir kannten ihn jetzt nicht persönlich, ne? Aber das klingt für mich auch alles irgendwie komisch.
Ja, aber ich meine auch die Fans teilweise, ne? Es gibt ja so Memes, okay, das ist dann eher so witzig, ne? Aber so dieses am Heiligen Abend wurde ein Kind geboren und sie legten es auf den Tresen, wickelten es in eine Lederjacke, gaben ihm Bier, Whisky und Zigaretten. Er nahm sich einen Bass und wurde zum Gott oder so, ne? Weil er hatte ja nur mal am 24. Dezember Geburtstag gehabt.
Also ja, genau.
Und das ist dann irgendwie witzig, aber so auf der anderen Seite denke ich mir so. Ja, liebe Fans, lasst die Kirche im Dorf. So, keine Ahnung, vielleicht bin ich doch einfach irgendwie zu alt und grumpy für, um das noch irgendwie gut zu heißen, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen unwürdig ist, so einem Leben gegenüber.
Also ich glaube, Lemmy hat schon Humor gehabt und es gibt auch ein paar Sachen, wo er drüber lachen würde. Man könnte sich jetzt auch streiten, hier, dass so ein paar Sachen, die im Nachgang vielleicht noch veröffentlicht wurden, ob das alles so in seinem Sinne gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ich halte ihn durchaus für Mensch mit Humor.
Ja,
okay. Aber ich finde der Punkt, wo dann irgendwie Asche dann irgendwie Jahre nach seinem Ableben dann noch auf irgendwelchen Festivalgeländen verstreut wird, ja, schon ein bisschen drüber. Vielleicht pietätslos, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, aber das machen die ja eben auch nur, weil der diesen Status halt nach seinem Tod vor allen Dingen gekriegt hat in der Szene, weil ja irgendwie jeder Nachwuchsmetaller heute da irgendwie steht und sagt, Lemmy ist heilig und ne, der Beste und niemals wird jemand wieder so sein wie Lemmy. Und das finde ich irgendwie auch ehrlich gesagt ein ziemliches Armutszeugnis für die Szene. So, also so dieses, der ist jetzt einer der Toten, Dio ist gestorben. Ich meine, ehrlich gesagt, wie lange werden wir noch haben mit Priest? Und Slayer sind auch weg. Also kommen jetzt wieder wahrscheinlich so Karikatur ihrer selbst, ne? Aber und dann, AC/DC waren auch schon so gut wie weg.
Naturbedingt wird es keine 30 Jahre weitergehen. Also auch bei Maiden nicht. Ne?
Ja, Maiden ist demnächst auch Geschichte. Kiss ist vorbei. Kiss haben dieses Jahr ihr Abschiedskonzert gespielt, mal wieder zugegeben.
Ja,
aber diesmal glaube ich es denen sogar so halb. Ne?
So halb, ja.
Ja, aber das sind halt die ganz Großen. Und ehrlich gesagt, die Rolling Stones, die ja heute auch schon angesprochen haben, das ist da auch nur noch eine Karikatur. Also wer will denn bitte dann, denn wie alt ist der jetzt, 85, Keith Richards? Keine Ahnung, wer will das denn sehen? Also, und selbst wenn, also das macht er ja auch keine 5 Jahre mehr, höchstwahrscheinlich.
Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Also wie gesagt, da wird sich auf natürliche Weise erledigen, ne?
Ja, und vermutlich hat sich das, ich sag mal, die Rolling Stones sind für die Metal-Szene jetzt auch nicht besonders relevant, das muss man auch sagen, fairerweise, ne?
Es kommt drauf an, wie man Relevanz definieren will. Es hat ja sicherlich was mit den Ursprüngen zu tun, ne? Also so, wo kommt das alles her, ne?
Das ist aber Eltern- und Großelternmusik, ne? Also,
ach, das würde ich nicht sagen. Es sind auch viele junge Menschen, die heute noch die Stones hören und die haben auch gar nicht vor allzu langer Zeit noch ein Album released, was jetzt auch in der Presse relativ gut weggekommen ist. Und das glaube ich jetzt nicht nur, weil es die Stones sind, sondern weil es eigentlich immer noch gute Musik ist, die sie machen.
Ja, okay, aber sei es drum, also die Rolling Stones, die würde ich dann, wenn dann, eher so als randständig in der harten Szene sehen. Also okay, meinetwegen, aber
ja, ich würde sagen, es hat eine Relevanz für die Szene, aber es ist kein Heavy Metal, definitiv nicht.
Ja.
Wir reden ja über Rockmusik.
Und dann hast du halt so Sachen wie AC/DC, die jetzt halt auch nochmal relativ stark wieder zurückgekommen sind, nachdem Brian Johnson ja eigentlich schon raus war. Ne?
Mhm. Und, aber das war jetzt auch nur, weil er Probleme mit seiner Stimme hatte, ne?
Ja, aber da war, also ehrlich gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass er nochmal zurückkommt. Also, dass das sich nochmal fängt.
Nee, es war auch nicht klar, ob das nochmal irgendwie besser wird. Ja. Das stand ja alles in den Sternen, aber das scheint ja wohl irgendwie überstanden zu haben. Ich weiß jetzt, ich hatte am Anfang mal was drüber gelesen, aber jetzt, wo es wohl wieder klappt oder zumindest so ab und zu. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass da noch viele Touren folgen werden. Ich meine, die Touren ja eh nicht, oder haben ja eh relativ spärlich die letzten Dekaden getourt. Das war ja an einer Hand abzuzählen, wie oft sie dann irgendwie nach Europa kamen oder überhaupt noch aufgetreten sind. Und ich denke, also ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass das jetzt hier die letzte AC/DC-Tour ist. Ja, ja. Ich meine, vielleicht lassen sie noch mal fulminant krachen mit einem letzten Auftritt irgendwo beim großen Festival irgendwo in der Welt. Aber dass die jetzt noch die großen Welttourneen nach dieser machen, kann ich mir ehrlich gesagt bei dem Turnus, den die haben, nicht vorstellen. Also wenn die jetzt nicht zwei Jahre irgendwie durchtouren, wovon ich nicht ausgehe, weiß ich nicht, wird das wahrscheinlich so im Großen und Ganzen gewesen sein. Also wer bis jetzt noch nicht AC/DC live gesehen hat, ich glaube, danach gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten.
Ja. Wenn wir jetzt uns mal beispielsweise das Wacken billigen, und Wacken ist ja jetzt so ein bisschen stellvertretend für Ausverkauf in der Metal-Szene und ja. Ne, alles, was eigentlich schlecht läuft die letzten 15 Jahre oder so, ne? Da haben wir dieses Jahr als Headliner die Scorpions, Korn und Amon Amarth. Ehrlich gesagt, bis auf Scorpions würde ich nicht sagen, dass jetzt, also die das ist jetzt nur die erste Reihe, ne? Darunter kommen dann so Sachen wie Architects in Extremo, Gene Simmons Band und so.
Ja, ich muss mir das gerade mal, ja, ich habe es jetzt gerade vor Augen, ja.
Ja. Ich finde, Amon Amarth und Korn kannst du nicht zu dieser absoluten A-Riege der Bands zählen, die man eigentlich da oben erwarten würde. Also Korn.
Ja, also man also, muss das nicht sagen, für, so. Nee, das nicht, aber das erinnert mich so ein bisschen so an Wacken-Verhältnisse der Nullerjahre. Da waren dann ja auch meistens immer so Billings gewesen. Da hast du eine Menge bekommen, also fast so viele Bands, wie ich jetzt hier auf dem Plakat sehe, da war ja schon immer sehr, sehr voll, auch sehr, sehr gute Sachen dabei. Aber da war so Amon Amarth so das Äußerste, was du da gesehen hast. Man hat immer davon geträumt, dass da irgendwann mal Maiden hinkommen könnten, und die kamen dann ja auch irgendwann.
2008 kamen die schon, ne?
Also ja, 2008, genau. Ja, ja, gut, ja. Waren sie da, aber da war irgendwie das Größte, was sie bis dato irgendwie geholt hatten.
Ne? Die Scorpions waren aber so schon 2005 Erinnerung. Auch da, also.
Ja, gut, aber ist auch eine deutsche Band. Ja, gut, international aufgestellt, da kannst du vielleicht die Deutschlandkarte gar nicht so ziehen. Kommen ja dann auch nicht direkt von um die Ecke. Die wohnen dann ja auch auf der Welt verstreut, nehme ich mal an. Ja, aber da war immer so die Ausnahme gewesen. Ne? Und heute hast du halt jedes Jahr mindestens ein bis zwei wirklich sehr, sehr große Acts mit dabei. Ne?
Ja, aber ist das so, also wenn ich mir jetzt, also Amon Amarth gleichberechtigt mit den Scorpions in der ersten Reihe bei einem ausverkauften Wacken, entweder das Wacken spart oder Amon Amarth sind eine der Bands, die irgendwann zu solchen Helden erklärt werden, wie die,
na,
über die wir
heute
reden.
Ja, dafür sind sie doch zu extrem unterwegs. Aber was man definitiv, glaube ich, über Amon Amarth sagen kann, die sind mittlerweile so groß geworden über die Jahre. Aber das hat auch damit zu tun, dass sie sich den Arsch abgetourt haben. Und das ist definitiv die Früchte, die sie jetzt ernten für auch die schwierigen Zeiten, die sie vielleicht zu Beginn hatten, wo sie nur so sehr extrem Death Metal gespielt haben. Eine der, wenn nicht mit die populärste Extrem-Metal-Band, die es auf der Welt gibt. Die Behauptung haue ich jetzt einfach mal raus.
Ja, gehe ich auch total mit. Ich will eigentlich mehr gerade so ein bisschen so ein Positives darin suchen, so eine positive Note. Nämlich, dass eben so eine Band wie Amon Amarth, und wenn man jetzt die zweite Reihe sich anguckt, In Extremo beispielsweise, ne, oder Architects, das sind keine Bands, die ich da oben normalerweise beim Wacken vermuten würde. Und das finde ich irgendwie gut. Auf seine Art. Also, da oben könnten auch AC/DC bequem stehen. Ne? Oder eben Slayer. Wenn, also, im nächsten Jahr werden da auch Slayer stehen. Da bin ich mir fast sicher.
Ja, also, wir waren ja auch mal auf dem Hellfest. Die haben es ja nur so ein bisschen so ins Extremere gereizt mit den Headlinern. Da hast du halt Priest, Scorpions und weiß ich nicht, in einer Reihe halt gehabt. Ne? Die hatten halt so diese ganz fetten Dinger. Das war ja immer so, damals bei Wacken die Ausnahme, mittlerweile ist die Regel, dass du meistens so eine richtig große Band hast, die ich jetzt hier tatsächlich vermissen würde, ne, da jetzt echt noch so fehlen, dass die jetzt nochmal Maiden stehen das, oder AC/DC so als große Überraschung.
Ja, AC/DC geht ja so ein bisschen noch das Gerücht, dass die eventuell noch gesigned werden könnten, weil die in ihrer Tour, in ihrem Tourkalender genau an dem Wochenende Day-Offs haben. Also, es
Ja.
würde tatsächlich da reinpassen. Es gab jetzt zum 1. April auch so ein paar Fake-Plakate, wo Korn mit AC/DC ersetzt war, aber war halt 1.
Also
April.
ich würde jetzt nicht über den Stuhl fallen. Also ich würde es wahrscheinlich mit dem Nicken zur Kenntnis nehmen. Ich meine, ich bin eh nicht da. Aber es wäre eigentlich schön blöd, ne? Beim
Ja,
Festival,
ist
was
halt
du schon lange
ausverkauft, ne?
ausverkauft hast.
Warum willst du die
Und
250.000 Euro Gage oder was auch immer die Kosten da
ja,
waren?
wenn du damit immer auskommst, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, was die so nehmen für so einen Aufruf.
Ja,
Gerade wenn
keine
die eigentlich
Ahnung.
ihre freien Tage haben, die haben es ja gar nicht nötig. Da wirst du schon ordentlich aus der Tasche kommen müssen, dass die bei dir auftreten und
Ja,
so. Warum
wahrscheinlich,
sollte
ne?
man das tun? Also Wacken ist halt primär ein
Ja.
Unternehmen. Die wollen auch Geld
Ja.
verdienen.
Bräuchtest
Und
du jetzt tatsächlich. Oh, ich sehe gerade
würde mich
Hellripper spielen
überraschen.
auf dem Wacken. Das Hellripper,
Ja,
Hellripper.
kannst du sie noch
Yeah,
mal sehen,
Hellripper und
ne?
Cradle of Filth. Yeah. Das wird super. Das wird alles super. Ja,
Ja, auch wenn du dir mal so die dritte Reihe anguckst, mal ganz kurz beim Wacken zu
ja.
bleiben, Blind Guardian, die vor einigen Jahren, glaube ich,
Except.
sogar noch ein bisschen höher gestanden hätten, auch Accept, die durchaus mal so
Feuerschwanz,
diesen
yay.
Headliner. Ja, schöne bunte Mischung, kann man sagen. Also, man wird sich definitiv nicht langweilen, ob du jetzt da so
Nee,
einen Headliner wie
wahrscheinlich.
AC/DC hast oder
Aber
nicht.
Mathis, wahrscheinlich spielen alle diese Bands, die wir gerade genannt haben, alle gleichzeitig.
Ja, viele
Auf
wahrscheinlich.
einer der 25 Bühnen. So.
Ja. Ja, schöne Sachen dabei. Man wird schon seine Freude haben, wenn er einmal da ist. Er spielt halt eine Menge.
Mathis,
Ja.
ich guck mal gerade hier auf den Tacho. Wir haben jetzt irgendwie so knapp 1,5 Stunden voll. Wollen wir noch ein bisschen was machen oder wollen wir das Ende
Ja,
einläuten?
ein kleines bisschen. Ich würde gerne noch über vielleicht, hast du auch noch eine Idee, über wen man da mal sprechen könnte?
Hätte
Über ein,
ich,
zwei
aber
Bands sprechen? Ja,
würde ich gerne
ja.
nach einer kleinen Pipi-Pause machen.
Ja gut, dann machen wir jetzt erst die Pipi-Pause und nur vielleicht vorweg, um dir das mit in die Pipi-Pause reinzugeben. Ich würde gerne mal über ein, zwei Bands sprechen, die sich vielleicht ein bisschen geändert haben. Wir haben jetzt über
Ja,
viel über
gerne.
Bands gesprochen, die im Großen und Ganzen so sich treu geblieben sind, vielleicht mal so von ein, zwei Experimenten in den 90er Jahren mal ausgenommen, aber im Großen und Ganzen immer so das durchgezogen haben, womit sie angefangen haben. Und vielleicht sollten wir mal über ein, zwei Bands sprechen, die doch schon eine große Wendung so in ihrer
Also Manowar
Männerjährigen.
und AC/DC.
Ja, genau, über die beiden reden wir
Ja,
gleich.
alles klar. Dann bis gleich.
Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück vom Pipi machen. Ja, wir haben, nee, nicht wir haben, sondern du hattest gesagt, du würdest gerne noch mal über Bands reden, die sich ein wenig verändert haben. Was
Ja,
schwebt dir
genau,
denn da
AC/DC
vor?
zum Beispiel, wie
AC/DC,
du
ja, die
gerade
ja
so
bekanntlich
gesagt
jedes Mal
hast.
die Musik neu erfinden mit jedem Album.
Ja, genau. Nee, ich hatte mal überlegt, wir reißen sie immer so oft an, haben bis jetzt immer nur so ein bisschen beschränkt drüber gesprochen, aber es ist doch eine unserer liebsten Bands. Wollen wir mal ein bisschen über Cradle of Filth reden?
Oh, krass, die hast du mit drin. Ja, klar, können wir gerne machen. Ich rufe mal gerade die Diskografie auf, weil auswendig kriege ich sie, glaube ich, nicht
Ja.
hin. Aber also zumindest so die Sachen, die so ab Mitte der
Ja,
Nullerjahre
also Reihenfolge, ne? Ich
erschienen
mir braucht halt
sind.
auch nochmal, die haben ja doch
Ja.
relativ viel veröffentlicht. Da brauche ich auch nochmal so einen Blick drauf, ne? Und
Ja.
ja, ich meine, so als sehr extreme Black Metal Band mal gestartet, so zumindest in diesen Demo-Tagen, ne? Da kommst du ja teilweise nur über so Wiederveröffentlichungen dran, so die alten Demos selber, die kriegst du ja gar nicht mehr. Dann 94,
Ja.
erste Album, was sie rausgebracht haben, The Principle of Evil Made Flesh, war ja auch noch ein
Ja.
ri richtig heftiges, ja, das würde ich schon noch so als reines Black Metal-Werk eigentlich bezeichnen, oder wie stehst du dazu?
Ja, kannst du schon so machen, ne? Wobei man ja schon so ein bisschen erkennt, wo es hingeht, ne? Aber
Ja, also
grundsätzlich
am
würde ich sagen schon.
offensichtlichsten wird es dann mit der Vampire und mit der Dusk, ne? Wo du so richtig krass die Gothic-Einflüsse
Ja.
reinkriegst, obwohl ich beides auch noch tatsächlich dem Black Metal zuordnen würde. Vor allem sehr melodischen, aber so mit der Grenze oder nicht nur die Grenze, es ist natürlich auch Gothic mit drin, ganz klare Gothic-Anleihen. Und ich finde erst so mit der Cruelty and the Beast. Das ist für mich so die erste Platte, die für mich drüber fällt und wo ich sagen würde, das ist jetzt keine Black Metal Band mehr, weil da andere Einflüsse einfach präsenter sind. Da wird das Gothic-hafte, finde ich, noch offensichtlicher, als es auf der Dusk schon, sag ich mal, so mit untergebracht war, obwohl es da schon mehr als nur Nuancen waren. Du hast da teilweise sogar, was ich sehr anders finde als so am Album wie die Dusk oder bei der Vampire davor, auch ein paar Thrash-Einflüsse mit drauf, was das Album auch teilweise ziemlich hart macht, ne, für so eine Gothic-Nummer. Aber da ist für mich so ein bisschen so der erste Wendepunkt bei denen. Oder nimmst du das irgendwie anders wahr?
Also ich würde tatsächlich noch bis einschließlich der Medien würde ich denen sogar noch geben. und würde sagen, das ist noch ziemlich Black Metal-lastig, aber ich weiß schon, was du meinst. Also es wird schon immer, es geht immer ein Stückchen weiter weg von diesem wirklich rohen Black Metal. Andererseits, wenn ich Dimmu Borgir sage, ist Black Metal, dann ist die Medien auch Black Metal so. Und
Ja, so fair müsste man eigentlich sein, ne?
ja, und dann aber mit der Damnation and a Day, die ja dann irgendwie schon so ein halbes Hörspiel ist, und vor allen Dingen aber auch mit der Nymphetamine, mit Liv Christine und so als Gastsängerin. Ich weiß nicht, was sie da irgendwie geritten hat in den Nullerjahren, aber gefühlt haben die bis 2015 oder 17 sogar, also bis zur Kryptorianer, ja eigentlich immer nur irgendwelche seltsamen Hörspiele produziert, also irgendwelche Konzeptalben, die immer auf irgendwelchen zweifelhaften Gestalten beruht haben. Wahrscheinlich, weil es mit der, ja, wahrscheinlich, weil es in der Frühphase da schon so gut geklappt hat, irgendwie mit Cruelty and the Beast und so, ne?
Ja, es bietet sich aber auch so ein bisschen an, ne? Wenn du diese Gothic-Schiene so reitest, man, das ist ja keine reine Gothic-Band, das waren sie nie. Die haben das immer so als teilweise bei vielen Alben schon als tragendes Element mit reingebracht, ne? Aber es ist auch immer irgendwie eine Extrem-Metal-Band geblieben,
Ja,
ne?
ohne Frage. Also das sind die definitiv. Aber ich finde, und da lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, die sind für mich, ehrlich gesagt, spätestens nach der Nymphetamin komplett belanglos geworden. Also wahrscheinlich eher nach der Midian. So. Und
Ja,
sind dann
das
erst mit
kann ich
der
verstehen.
Existence is Futile von 2021 erst so einigermaßen wieder zurückgekommen. Auch nicht in der Stärke, mit der sie mich 2000 verlassen haben, aber es geht auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung, sagen wir mal so.
Ja,
Aber so eine Göttergabe wie Dusk Into Embrace, was wir ja hier auch schon zum besten Black Metal-Album aller Zeiten geadelt haben in dem Podcast, das werden
Ja,
die nicht
für
mehr
mich
machen.
persönlich, das ist jetzt so aus rein persönlichem Geschmack. Das ist natürlich eine sehr mutige These und viele würden dem Album wahrscheinlich absprechen, ein Black-Metal-Album zu sein. Aber für mich zählt es dazu und es ist für mich eins meiner liebsten Album überhaupt, ne? Also es ist nicht nur
Ja.
mein liebstes Black-Metal-Album, das ist so mit eins meiner absoluten Top-Metal-Alben ever, ne?
Ja, geh ich vollkommen mit. Also, das ist eine absolute
Ja.
Göttergabe. Die waren davor nicht
Also
besser und die wurden auch danach nicht mehr besser. Also, höchstens vielleicht wirklich noch die Vampire, die jetzt kein volles Album, sondern eine EP war, die da noch mithalten kann, die aber halt auch aus dem gleichen Guss einfach ist, ne? Weil
Ja,
teilweise über die
das
gleichen
war so
Songs
eine
drauf sind,
Phase.
ne? Ja.
Also die Creality fand ich auf jeden Fall noch sehr, sehr stark.
Ja, die
So,
Medien fand ich auch
auch
stark,
vor allen Dingen,
definitiv.
hatte ich dir, glaube ich, mal zum Geburtstag geschenkt, dieses die remasterte Fassung davon,
Ja,
ne?
ist noch gar nicht so
Boah,
alt.
da gewinnt das Album aber noch mal richtig, finde ich.
Echt?
Also da,
Boah, ich
ja,
finde die 96er-Version
absolut.
stärker, persönlich.
Nee, auf
Aber
keinen Fall. Also für mich
krass.
auf gar keinen Fall. Ich finde, das bläst sich weg, das Ding. Ohne dass es irgendwie anders wirkt, ne? Aber das ist einfach so gut produziert und es passt auch irgendwie sehr gut dazu, finde ich. Also ich
Ja.
würde nicht mit jedem Werk der
Das,
Vergangenheit gehen,
du
sagen, da
meinst dieses
musst du irgendwie.
Original Sin, oder? Dieses,
Ja,
was die
nee, nee,
Originalaufnahmen
nee, nee,
waren.
nee, das ist die Dusk in der Embrace und die Original Sin ist ja nur eine, quasi nochmal so, Dusk in der Embrace ist ja das neuere Werk. Die Original Sin ist ja eine Neuaufnahme und eine remasterte Fassung von der Erstfassung dieses Albums, was sie mal
Das wollte ich
irgendwann
gerade sagen,
aufgenommen
weil die
haben.
fand ich nämlich ein bisschen schwächer als das
Nee,
Original.
ich mein tatsächlich die Cruelty and the
Ach,
Beast.
die,
Die
oh
wurde auch
shit,
nochmal.
ich war jetzt gerade noch bei der Dusk. Ach,
Nee,
sorry.
bei der Dusk gehe ich mit. Also da finde ich schon die, also was ich bei der Original Sin bei der Dusk besser finde, da bist du auch anderer Meinung. Mir gefällt das etwas modernere Albumcover besser bei der Original Sin. Da gehst du ja gar nicht mit und sagst, du
Nee.
findest das von der Original besser. Aber gut, das ist einfach Geschmackssache. Musikalisch finde ich halt an die Original, das kommt für mich die Original Sin nicht dran. Die ist okay,
Nee,
so,
lange
aber
nicht.
die hätte ich nicht gebraucht. Ne? Warum?
Okay, aber du
Hätte man
sagst,
nicht
die
veröffentlichen müssen.
Cruelty Remastered, boah, müsste ich jetzt
Ja.
im Vergleich hören, ehrlich gesagt. Also ich
Hör dir
finde die
nochmal
halt.
an. Auf jeden Fall, die ist
Ja.
so fett geworden dadurch. Ne? Absolut geiles Stück. Also dadurch ist das Album nochmal, da lag ja schon immer so in meiner persönlichen Diskografie von Cradle of Filth relativ weit oben. Aber da gewinnt halt nochmal ein ganzes Stück. Also da kann sich das echt für mich allein durch den Sound nochmal so mit ihren absoluten Göttergaben messen. Also gönn dir das nochmal. Wenn du heute noch Abend nochmal Bock hast, dir Musik auf die Ohren zu hauen, dann nochmal schön mit guten Kopfhörern oder von deiner guten Anlage und lass es rotieren. Also das Ding bringt dich um. Ne? Das ist echt
Beneath the
geil.
Howling Stars habe ich jetzt schon Bock drauf, ey.
Ja, mach mal. Ja, sonst die Medien, geiles Album auf jeden Fall, finde ich. Und dann finde ich auch so mit der Damnation. Die finde ich bis heute irgendwie so ein bisschen komisch. Also klar, wenn ich sie mir da mal wieder so etwas unbedarft anhöre, ich finde, du kannst dir jedes Cradle-Album anhören, aber ich verstehe so ein bisschen, was du mit Belanglosigkeit meinst. Das fängt für mich mit der Damnation so ein bisschen an, aber da kann auch Geschmackssache sein. Ich kenne Leute, die finden das Album super geil. Die Nymphetamine ist mir gerade auch mit dem tragenden Titelsong zu poppig.
Einfach. Ja, also wobei ich den noch als Highlight sehen würde.
Ja, der ist ein Highlight. Ich meine, das ist einfach ein Hit von denen so. Aber so will ich Cradle eigentlich nicht hören.
Oder also, das ist natürlich auch geil. Aber
Ja, die Sonography, die finde ich irrelevant. Also das ist für mich so eins der schwächeren Alben, die sie gemacht haben. Kannst du die anhören? Auch das geht. Ne, das ist jetzt nichts, wo du Ohrenkrebs von kriegst. Aber ich finde es einfach, weiß ich nicht. Das hat mich bis heute nicht gepackt. Ne? Gibt es ein paar Alben in deren Diskografie.
Ich habe mir gerade die Tracklist nochmal von der Nymphetamin angeguckt, ne? Mhm. Und da ist natürlich mit Coffin Fodder ein Song drauf.
Ja.
Der ist einfach komplett in meine persönliche popkulturelle Historie geschafft hat. Kennst du noch The IT Crowd, die Serie?
Ja, klar.
Mit diesem Gothic, der da hinten im Serverraum lebt. Wie hieß
der nochmal? Das war doch der Sohn des Eigentümers, ne?
Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall so ein Gothic-Typ und der dann irgendwie auf der Beerdigung von, ich weiß gar nicht mehr von wem, war das nicht sogar von dem Chef die Beerdigung dann, der sich ja irgendwie umbringt am Ende der ersten Staffel oder so, wo er dann irgendwie zu der Witwe hingeht. Hier ein kleines Präsent für sie, diese Musik, die hat mir sehr geholfen in dunklen Zeiten. Ich empfehle Track 6, it's called Coffin Fodder.
Nein, ich meine, also
das war so geil,
das Album Nymphetamine an sich, ich meine, das klingt auch wieder ein bisschen härter, da sind auch geile Sachen drauf, hier Absinthe fürs Faust, ist nicht schlecht, ne, also die kannst du dir auf jeden Fall geben, aber ich finde, allein durch den Titeltrack, das hat sich alles so ein bisschen so totgenudelt. Ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich, weil die da auch so erfolgreich wurden. Also 2004 sind einige Bands, auch so Nightwish, sind ja auch so um die Zeit so richtig erfolgreich geworden, mit Nemo und so, ne? Das ist einfach so
ein bisschen totgeorgelt. Ich fand immer, Cradle of Filth stand gerade so zu Beginn, zu diesen Anfängen. Ich meine, die Zeit habe ich nicht miterlebt, aber ich kann ja sagen, wie ich die Musik heute erlebe. Diese dunkle, nicht so auf so einer absoluten schwarzromantischen Ebene und nicht auf so einer lächerlichen Schiene getragene Vampir-Thematik sehr geil.
Dieses, ja, genau.
So ein bisschen ins Düstere reingehen, so ein bisschen ernster, so ein bisschen fieser einfach, ne? Und jetzt ist das alles, ja, nicht alles, ich finde ja schon so mit der Existence of Futile sind die nochmal wieder schon, ich will nicht sagen, zu den Wurzeln zurück, aber das klingt schon wieder so ein bisschen urwüchsiger, ne, mehr so ein Schritt so in die rückwärtige Richtung.
Ja, Crawling King Chaos, sag ich nur. Ne?
Ja, das ist schon so, Ding, schon wieder so ein bisschen fieser geworden, aber dazwischen hier so mit der Darkly, gutes Album, ich find's nicht schlecht, aber das ist schon alles sehr extrem schwarzromantisch, was sie da gemacht haben in der Zwischenphase, die auch ziemlich lang ging, also Zwischenphase kannst du es ja eigentlich gar nicht nennen.
Ja, also ehrlich gesagt finde ich, was man Cradle of Filth, glaube ich, vorwerfen kann, ist, dass die irgendwann zwischen der Dusk und der Damnation and the Day so ein bisschen den Weg verloren haben, den sie eigentlich konsequent hätten weitergehen sollen und sich irgendwie so auf so ein komisches Pop-Gothic-Black-Metal-Melange da irgendwie eingelassen haben. Und
jetzt die Frage, ob sie den Weg hätten gehen sollen. Die sind ja mit dem, was sie machen und für den Bereich, den sie bespielen, extrem erfolgreich.
Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass Cradle of Filth 2024 nicht zu vergleichen ist mit Cradle of Filth 2010 oder so. Also ich glaube, die waren mal wesentlich größer, als die jetzt sind. Also ich mag mich täuschen, aber ich denke
ja nicht. Die spielen, die füllen keine Stadien. Ich meine, du hast auch bei Festivals, da füllen sie meistens noch einen relativ adäquaten Slot. Aber jetzt meistens, ja gut, je nach Festival, aber bei den ganz großen Dingern auch meistens keine Spitzenposition, haben sie, glaube ich, auch noch nie. Ich glaube, am relevantesten waren die, ja, vielleicht für die Szene auch so in den Nullerjahren vielleicht auch, ne, nach den großen Göttergaben.
Vielleicht sogar.
So habe ich das zumindest, ja, also ich habe das in den 2000ern sehr stark wahrgenommen, so in meiner Internet-Anfangszeit teilweise auch, wo man also die ersten Schritte so selbstständig so im Metal-Bereich gegangen, mir immer Musik besorgt habe hier und da. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass Cradle of Filth immer bei so jedem, der Metal gehört hat, meistens immer so mitgenannt wurde. Zumindest wer dem extrem
nicht abgeneigt Wobei war. Denen auch schon immer viel Hass entgegengeschlagen ist, ne? Also,
ja, das bringt ja aber, glaube ich, auch die Natur der Sache mit sich, was sie so machen. Ich meine, das ist auch so ein bisschen, man liebt es oder hasst es. Ne? Und gerade so, glaube ich, also für gestandene Thrasher, also gerade diese schwarzromantische Schiene, ist halt für die Kommerz-Dreck.
Ja, ich meine, die hatten halt einfach auch, die haben ja so ein bisschen an ihrem eigenen Nimbus gearbeitet, als sie dann da irgendwie in den 90ern da mit diesem Jesus-Cunt-Shirt, ne, hier Vestal Masturbation, da irgendwie im Vatikan rummarschiert sind und da echt Ärger gekriegt haben und so, ne. Mhm. Das war ja jetzt auch schon irgendwie witzig, ne. Ich weiß gar nicht, ob die das selber waren oder nur irgendwelche Fans, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die waren es selber, aber könnten auch Fans gewesen sein. Auf jeden Fall, da gab es ja dann schon irgendwie Presse für, sag ich mal.
Ja, muss man mit dann, rechnen.
Ja, dann diese ganzen hier Countess Bathory-Thematik und so, also dieses Vampireske und so mit viel historischen, reellen Bezügen und so, das war halt schon einfach cool, ne? Das war ja dann so Cruelty and the Beast und so, ne? Und ja, ich weiß nicht. Also für mich haben die irgendwie jetzt mit der Existence Futile, die jetzt auch immerhin schon 3 Jahre alt ist wieder, ne? Die gehen wieder die richtige Richtung, mal gucken. Aber ehrlich gesagt,
ja, ich meine, du siehst es ja schon jetzt hier auf dem Live-Album, die Trouble Ends, sehr,
ja, das war gut.
Sehr Doubled Lives mit den beiden neuen Songs, die gehen ja definitiv in so eine Richtung auch. Ja. Ne? Also es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das nächste Album, es wird wahrscheinlich so bei deren, ja, obwohl, ich meine, hat auch von 2017 bis 2021 gedauert, nach der Kryptorianer, bis die Existence rauskam. Ja,
nächstes Jahr
oder so. Ja, gut. Ja, dann wäre mal fast wieder Zeit für ein Cradle-Album. Ja. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie den Weg der Existence wieder so ein bisschen weitergehen und das auch wieder etwas härter wird.
Ich hoffe es, weil wie gesagt, so Hammer of the Witches habe ich komplett ignoriert. Kryptorianer.
Aber die fand ich cool, vor allen Dingen, weil das auch ein paar Songs schöne Thrash-Anleihen haben. Also die finde ich gar nicht so unhart, die Platte.
Ja, aber schönes. Die haben mich einfach irgendwie nicht mehr gepackt, so. Also, Thornography, Godspeed, Darkly, Venus Aversa und so. Das war mir alles irgendwie zu, nee. Ich hab das alles im Schrank, ne. Also, ich hab mir die alle geholt, aber, ja, nee. Egal, Mathis, lass uns nochmal eine andere Band. Was hast du denn noch so? Du wolltest eine, die sich verändert hat. Ja, das
kann ja, man lass uns vielleicht noch über, ja, auf jeden Fall. Und, also, ich würde jetzt auch, lass uns noch eine besprechen, dann machen wir den Sack hier zu. Hast du noch was? Sonst würde ich dir noch eine geben. Was. Was hältst du von In Flames?
Oh, da bin ich, was das Frühwerk angeht, nicht so wirklich firm, aber mach du mal. Gerne. Also, was heißt nicht so wirklich firm? Das ist halt nicht so meine absolute Lieblingsband, aber.
Nee, ja, absolute komm. Lieblingsband bei mir auch nicht. Ich meine, beachtenswert so ein bisschen haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt an anderer Stelle mit der Lunar Strain von 94. Da hatten sie noch einen anderen Sänger, der dann später bei Dark Tranquility gelandet ist und der Sänger von Dark Tranquility
die haben die einfach getauscht, ist dann
einfach getauscht, genau. Damals noch mit Michael Stanne.
Dark Tranquility haben übrigens gerade einen Song rausgehauen, ne? Den ich gar nicht mal so gut fand in der Single. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ein Album in Planung ist.
Ich muss ja zu meiner Schande gestehen und ich will damit keinem auf den Schlips treten. Ich fand Dark Tranquility noch nie irgendwie so richtig geil. Also,
nee, so richtig geil fand ich die auch nicht.
Mit der Musikrichtung was anfangen kann, waren das für mich immer so die schlechteren In Flames gewesen.
Ja,
also, sorry, wenn ich damit irgendjemanden auf den Schlips trete, aber mich haben die bis heute nicht gepackt. Also, ich habe keine Platte von denen im Schrank stehen.
Ja, doch, ich habe die Character von denen, die fand ich auch ganz okay. Die war irgendwie so 2002, 2004 oder so kam die raus. Fand ich ganz okay, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Also, du hast schon recht, es waren die schlechteren In Flames, ja. Und vor allem auch die langweiligeren. Die waren immer noch eine Spur depressiver als In Flames. Und das hat's dann irgendwie immer so ein bisschen so, oh, heuleise. So, weißt du?
Ja, vielleicht, ne? Ja, auf jeden Fall stark gestartet. Was heißt stark gestartet? Das ist wahrscheinlich nicht deren bestes Album. Das erste Werk, auch The Jester Race, von vielen geliebt. Würde ich jetzt auch noch nicht so als deren absolutes Highlight bezeichnen, aber das war ja schon noch relativ urwüchsiger Schwedentod mit Melo-Anleihen, nicht nur schon so die Ursprünge des Melo-Deaths, kann man sagen. Oder wie siehst du das?
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also ich weiß nicht, ob sie es erfunden haben, aber
erfunden auf jeden Fall
groß gemacht.
Wird Gene Simmons gewesen.
Ja, genau. Oder Joey DeMaio, einer von beiden.
Ja, genau. Ja, dann natürlich starkes Album, die Hurekel 97, wobei auch ganz klar, also so gut ein Album auch ist, ich habe da auch einen Favoriten drauf, Jotun, für mich so auch einer, vielleicht, ja, auf der Platte auf jeden Fall der absolut beste Song von denen. Ja, richtig schön, so alles, was guten Melodes für mich ausmacht. Mhm. Das ist so eine Zeit, wo sie halt wirklich so diese Schiene voll gefahren sind und ihre Stärken ausgespielt haben. Colony, absolut fantastisches Album.
Ja, Meisterwerk,
ja. Also heute noch so Embody the Invisible, voll in den Moshpit rein und nach vorne und wenn die Knochen danach schmerzen. Aber auch die ersten vier Songs, kannst du sagen. Eine Ordinary Story, schön, ein bisschen getragener. Ja. Scorn, geil. Colony, Titelsong, absoluter Killer.
Tatsächlich waren, also die Colony, die Clayman sind wahrscheinlich so die Alben, die ich von denen am meisten gehört habe. So.
Ja.
Die standen für mich auch ganz, ganz lange immer so als das, was In Flames ausmacht. So.
Ja, für mich vielleicht auch deren stärkster Song, obwohl der wahrscheinlich auch so ein bisschen overplayed ist, Only for the Weak von der Clayman auf jeden Fall. Aber ich glaube, mein Lieblingsalbum so in Gänze, mein Lieblingsalbum Gänze wäre wahrscheinlich, glaube ich, die Colony. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsalbum von In Flames. Boah, das ist vielleicht keine so populäre Meinung, also ich glaube, das finden viele gut, aber ich glaube, das stand bei mir tatsächlich auf Platz 1.
Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht so sicher, weil die Clayman, ne, also ist halt auch mega stark und ein Album, was ich auch ziemlich cool fand, weil ich nicht weiß, ob es da so richtig mithalten kann, ist dann die Soundtrack to Your Escape.
Die ist definitiv geil, ja.
Die fand ich auch sehr, sehr stark von 2004 und da sind auch ein
gute Sachen drauf. Also eigentlich schon so nach der Clayman geht da, glaube ich, los, mit der Reroute noch nicht so ganz, aber bei der Soundtrack to Your Escape, da wird doch schon so ein Wandel so ein bisschen deutlich, oder? Da gehen sie doch schon sehr, sehr stark weg teilweise von den sehr urwüchsigen Melodic Death Metal in so eine etwas modernere Richtung rein, ne, wo die dann spätestens mit der Come Clarity angekommen sind.
Ja, mag sein. Ich muss dir leider sagen, dass sie nach der Soundtrack to Your Escape für mich komplett an Belang verloren haben. Die haben mich nicht mehr interessiert. Keine Ahnung warum. So,
ja, schade.
Ich habe kein einziges Album mehr von denen gehört. Also auch nicht so eine Sounds of a Playground Fading oder so. Mhm. Bis For Gone letztes Jahr. Und das war ein absolutes Meister.
Ja, das war natürlich ein Killer. Da haben wir uns ja in unserer Jahresabschlussfolge zu Genüge ausgelassen, wie gut wir dieses Album finden. Das ist bei uns beiden ja sehr, sehr weit vorne gelandet. Ja. Ich muss sagen, ich habe In Flames kennengelernt, damals erst, muss man sagen, 2008. Also ich kannte sie vorher schon eigentlich mit der Come Clarity, aber ich habe die Come Clarity, glaube ich, ein Jahr später erst gehört. Also 2007 habe ich sie so entdeckt. Fand ich ganz cool. Und die Sense of Purpose, die ja eigentlich auch schon so zu den neuen In Flames gehört. Zumindest klingen die da deutlich moderner als auf den Frühwerken. Finde ich aber trotzdem ein sehr geiles Album. Du hast ja immer noch Melodeath-Anleihen, aber mit einem sehr modernen Anstrich. Und die hat mich damals echt geflasht. Also die finde ich auch heute noch sehr, sehr geil. Mhm. Das mag auch eine relativ unpopuläre Meinung sein. Gerade so die Hard-Fans würden die, glaube ich, eher so im unteren Bereich ansiedeln. Aber vielleicht ist es wie so oft so ein Album, mit dem du eine Band entdeckst. Ja, das hat mich damals richtig richtig mitgenommen. Ne? Also ja, cool. Richtig geflasht. Und die ist auch heute noch für mich so ein. Ich meine, da sind einfach so geile Songs drauf. Super geile Melodien. I'm the Highway, Delight in Angers. Wahnsinn. Ne, also ich finde das Album vorne bis hinten gut. Da ist kein schwacher Song für mich drauf. Wie gesagt, kann man anders sehen, keine Frage. Aber das ist für mich auch so eine meiner liebsten In Flames-Platten. Und das in so einer Zeit, wo die eigentlich schon diesen Wandel noch vollziehen, der dann wahrscheinlich spätestens mit der 2011er Veröffentlichung Sounds of a Playground Fading abgeschlossen ist, vorerst. Und da haben sie mich verloren direkt wieder. Ne, also ich meine, das Album kam dann ja vier Jahre später raus. Aber 3 Jahre später raus, aber das war nicht mehr meine In Flames irgendwie.
Sollen wir mal eine Melodeath-Folge mal machen? Mal wieder so eine. Also, weil.
Hatten wir noch keine gemacht?
Nee, wir hatten ja eine Schweden-Tod hatten wir ja gemacht, aber da hatten wir ja Melodeath extra rausgenommen und gesagt, den nehmen wir genau nicht mit rein. Aber warum machen wir das denn nicht? Weil dann können wir mal über so Sachen wie Dark Tranquility und In Flames, Arch Enemy, so mal ein bisschen quatschen irgendwie.
Ja, warum nicht? Ja, klingt
dann sehr suchen gut. Wir uns da irgendwie vier Bands mit jeweils einem Album so raus und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber, weil da hätte ich echt Bock drauf, glaube ich. Weil die Colony oder Clayman oder so, oder meinetwegen aus Soundtrack, keine Ahnung.
Ja, man, geil, lass machen, ja.
Ja, dann lass das doch mal vorbereiten für eine der nächsten Folgen. Ja, also wie gesagt, ich In Flames waren für mich immer so eine Band der zweiten Reihe tatsächlich. Ich weiß, dass die sehr, sehr erfolgreich sind, dass die einen extrem hohen Stellenwert in der Metal-Szene haben. Ich mag die auch, gar keine Frage. Aber so richtig lieben gelernt habe ich die echt letztes Jahr. Mit der Forgone. Also, ist für mich das beste Album von denen. Also, ich finde das auch geiler als die Colony und die Clayman.
Vielleicht ja, also ich finde es geil. Also die Frage ist halt, ja, also ich meine, ich weiß, was du meinst. Die hat momentan einen sehr hohen Stellenwert bei mir. Ich frage mich nur, wie ich das Album dann so in 2-3 Jahren
bewerten werde. Ja, das kannst du jetzt nicht sagen, das stimmt schon. Ja, da muss man halt abwarten. Ne?
Also aktuell würde ich dir sogar recht geben. Die wäre auf den ganz, ganz vorderen Rängen mit dabei und die steht aktuell wahrscheinlich bei mir auch vor der Colony. Weil die Colony hast ja irgendwann auch mal ein bisschen totgenudelt. Ich zumindestens. Man kann ich mir immer mal wieder anhören. Ich hole sie gerne aus dem Schrank und spiele die mal ab und höre auch ja auch vereinzelte Songs immer mal wieder gerne. Sind auch in jeder Playlist ist von mir, die ich für irgendwas fertig mache, bestimmt auch 1-2 Flame-Songs drauf und meistens auch was von der Colony. Aber die Vorgang, die ist aktuell mit ganz oben, wenn nicht ganz oben. Ja,
übrigens, da bin ich der übrigens auch wieder der totale Chartbreaker, ne? Deutschland, Schweiz, Österreich und Schweden Platz 1.
Ja, krass, ne?
Ja,
also früher undenkbar echt. Gewesen.
Ja. Ja, eine coole Band, aber lass mal hier Melo Death machen, das müssen wir ja nicht auf Schweden begrenzen, wobei es wahrscheinlich sich auf Schweden beschränken wird, aber schauen wir mal.
Vielleicht kommen wir hier zumindest so halbschwedische Bands, ne? Aber ja, lass mal gucken, was bei rumkommt, vielleicht kann man da irgendwas anderes mit reinnehmen, aber ja, da ist Schweden schon ganz, ganz, ganz und stark.
Reihe, ja.
Ja, vielleicht. Ich würde den Sack an der Stelle zumachen. Ich hätte mit dir vielleicht noch gerne über Opeth gesprochen, weil das auch eine Band ist, die sich sehr gewandelt hat. Genau, ich weiß.
Melo Death.
eigentlich gar nicht, ne?
Ja, nicht mehr.
So, auch vorher nicht. Melo Death hätte ich als Melo Death hätte ich es nie bezeichnet, ne? Okay. Also Opeth waren für mich vieles, aber kein Melo Death. Also
sind für mich jetzt nicht. Ehrlich gesagt, für mich eine komplett irrelevante Band. Habe ich mich nie für interessiert. Ich wollte aber gerade.
Ich habe mir mal angedroht, ich wollte nur ganz kurz, bevor ich den Sack jetzt zumache, noch kurz abschließend sagen. Ich liege dir ja schon länger auch mit einer Opeth-Folge in den Ohren. Und dann würde ich dich mal dazu zwingen, dich ein bisschen mit denen zu befassen. Deswegen klammer ich das an der Stelle hier mal aus und weiß, dass du da auch gar nicht so drin bist.
Ich hätte ja tatsächlich, wenn wir über Melo Death demnächst reden wollen, hätte ich ja zumindest von dem größten Opeth-Fan aus unserem gemeinsamen Freundeskreis, die Ex-Band, könnte man ja vielleicht noch mal erwähnen zumindest.
Legion of Gomorrah.
Legion of Gomorrah, genau, nicht Path of Gorkonda. Das waren die Oberhausen.
Grüße gehen raus an Stefan.
Genau. Ich hätte tatsächlich möglicherweise mit dir noch über Sodom geredet. Das können wir aber auch irgendwie mal in einer Thrash-Metal-Folge irgendwann machen. Da müssen wir
aber meinst du, eine Band ist, die man so unter dem Aspekt betrachtet, dass die sich jetzt groß verändert haben? Also ich meine, ich sehe so eine Änderung so von den ersten Alben, von den ersten 1-2 Alben, was aber teilweise auch mit musikalischen Qualitäten zu tun hat, dazu dann ein bisschen anders klang. Aber so im Großen und Ganzen.
Das hätte ich vielleicht unter einem etwas anderen Aspekt betrachtet, nämlich sowas wie, was macht eigentlich so eine Besetzung aus, so im Laufe von so einer 40-jährigen Bandkarriere. Ja, und wenn du dir jetzt dann irgendwie mal so die Obsessed by Cruelty oder Agent Orange nimmst irgendwie aus den 80ern und dann guckst du dir mal so die Sachen aus den frühen 90ern an, hier Tapping the Wayne und so, oder dann halt eben die aktuellen Geschichten, so Decision Day war jetzt die letzte, meine ich noch in der, da war Bobby war da glaube ich schon nicht mehr dabei, ne, aber oder war Bobby da noch bei? Ich weiß nicht mehr.
Nee,
der müsste auch schon raus gewesen sein, ne, aber dann jetzt hier die von 2020 in der ganz neuen Besetzung so, ja, aber das müssen wir nicht jetzt machen, das können wir vielleicht mal irgendwie in einem Rahmen von einer Thrash-Metal-Folge machen, bei Gelegenheit.
Ja, wir wollten ja auf jeden Fall nochmal eine Thrash-Folge machen, ob wir sollen mal eine eigene Folge widmen, muss man sehen. Stand schon zumindest immer mal zur Debatte, die waren ja im Voting drin, haben dann aber nicht gewonnen, haben Creator das Rennen gemacht. Könnte man durchaus mal eine Sodom-Folge machen oder wir besprechen sie mal im Rahmen von einer weiteren Thrash-Folge, die auch garantiert noch kommen wird. Das haben wir so für gar nicht so weit weg, ne?
Bobby war bis 2010 nur dabei.
Ja, ich wollte sagen, Bobby ist doch schon deutlich länger raus, ne?
Das ist aber schon lange her.
Ja, aber weil die Zeit auch so verfliegt, ne? Irgendwie gefühlt stehe ich mit dir und Bobby immer noch vor der Burg, ne?
Ja.
Das ist einfach auch mal so verdammte 10 Jahre her, ne?
Ja, das ist schon echt krass lange alles, ja. Naja, ja, Mathis, wollen wir noch mal so einmal so ein bisschen Resümee? Wir hätten auch noch über Bands wie Manowar beispielsweise sprechen können, die ja irgendwie das letzte Album ist von, lass mich nicht lügen, 2012 oder so.
Ah, da fragst du mich, wann war die Platte? Aber ich fand die letzten Outputs auch nicht mehr so stark.
Ne? Nee, wir hatten ja auch eine ganze Manowar-Folge gemacht und haben ja da auch nach den ersten 6 Platten da, oder hatten wir die ersten 6 überhaupt besprochen? Ich weiß gar nicht mehr. Hatten wir ja auch
wir
Schluss
haben,
gemacht.
Glaube ich, ja, doch, glaube ich, bis Anschieß der Kings of Metal haben wir, glaube ich, besprochen. Bei der die Triumph of Steel hatten wir schon nicht mehr drin. Und die letzte war von 2012, die The Lord of Steel, die ich dann schon nicht
die
mehr
so fand. Die ist 12 Jahre alt, ne?
Auch die Gods of War von 2007, dieses Hörspiel, ja. Ne, was auch so ein bisschen, ich meine, ein paar Songs sind darauf ganz gut, aber das ist an sich so ein bisschen anstrengend zu hören. Und ich glaube, den letzten Fetzer, den sie gemacht haben, aber da steigen ja auch schon viele Altfans auf die Barrikaden, aber die hat mich damals auch mit Metal sozialisiert, die Warriors of the World, die würde ich auf jeden Fall
ja,
auch so
mit absolut, reinnehmen. Das war das letzte nennenswerte Album, ja, definitiv.
Ja, so kann man es, glaube ich, ja. So kann man es, glaube ich, sagen, ja.
Aber was wir so ein bisschen vielleicht nochmal so jetzt nach 2 Stunden, die wir jetzt hier mit Helden der Vergangenheit verbracht haben, wann glaubst du, ist denn der richtige Zeitpunkt für eine Band in den Sack zu hauen? Wann sollte die sagen, jetzt ist genug?
So. Ja, da können wir mal das Thema aufgreifen, was die Kollegen vom anderen Podcast, den wir eingangs, kurz, den du eingangs erwähnt hattest, auf YouTube, ne, glaube ich, thematisch
totgerissen
haben hier mit Tod gehört, genau, Metallica als Beispiel hattest du, glaube ich, gebracht. Ja, wann ist halt der richtige Zeitpunkt für eine Band, einen Sack zu hauen?
Also, Metallica 1992 wahrscheinlich.
Ja, man muss da, glaube ich, unterscheiden. Ne? Also, wann es vielleicht an der Zeit ist, keine Alben mehr zu machen. Also, ich finde, eine Band sollte so lange bestehen bleiben, solange die daran Spaß Klar. haben, noch eine Performance liefern können. Ich meine, wenn du irgendwann gesundheitlich nicht mehr in der Lage bist oder aus anderen Gründen dein Instrument nicht mehr spielen kannst, meistens gesundheitliche Gründe, nicht mehr singen kannst, dann sollte man vielleicht aufhören. Ansonsten kann man es ja so lange machen, solange es, sagen wir, der Körper es zulässt, kannst du auftreten. Dann wird es wahrscheinlich in späteren Jahren nicht mehr so oft sein. Man kann dir zum Beispiel so eine Band wie AC/DC nehmen. Können die nicht mehr? Doch, ich finde schon, auch wenn du aktuelle Aufnahmen siehst. Natürlich kannst du nicht mehr mit der Band vergleichen, die vielleicht in den 70er, 80er Jahren auf der Bühne stand. Aber für das Alter, also so fit möchte ich mal sein wie ein Angus Young. Na gut, ich weiß nicht, ob ihm dann die Hüfte nicht danach wehtut, aber ja, da tut sie bei mir, wenn ich 2 Treppen gelaufen bin. Ne, von daher muss ich sagen, Hut ab, also solange das noch so gut klappt. Oder auch die Stones. Jetzt kann man sagen, ja, müssen sich die Opas da hinstellen. Ja, aber die kriegen den Gig doch noch hin. Ne, und ohne Sauerstoffzelt. Also ich meine, solange das noch klappt und du Spaß dran hast, da zu machen, finde ich, kannst du durchaus noch live performen. Mhm. Die Frage ist, wann sollte man vielleicht aufhören, Alben rauszubringen? Das ist eine schwierige Frage, weil das ja auch mit der Kunst einhergeht. Ne? Kannst du einem Künstler sagen, ab wann die Musik nicht mehr wertvoll ist, keine Kunst mehr ist?
Ich finde das brutal schwierig. Die Frage ist ja so ein bisschen, wann wird eine Band zur eigenen Karikatur? Ne? Und ich finde, bei Metallica war der Punkt irgendwann Ende der 90er erreicht. So ganz klar.
Ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen ungerecht zu sagen, dass die da zu ihrer Karikatur werden. Ich finde, Metallica ist gerade nicht so ein Beispiel. Ich finde zwar, die stoßen vielen, ich will nicht sagen, stoßen den Fans vom Kopf, das ist auch das falsche Wort. Sagen wir mal so, ich glaube, die Metal-Szene ist sich relativ einig, was deren beste Alben sind. Ne? Da kannst du wahrscheinlich so auf die ersten Jahre
eindampfen. Da ist keins von nach 2000 erschienen.
Nee, das vielleicht nicht, aber so, warum sollten die jetzt keine Musik mehr machen, keine neue?
Also ich genau genommen so, ist da keins von nach 95 erschienen. Aber,
nach unserem Geschmack. Aber ich meine, das sehen vielleicht auch ein paar Leute anders. Und das sieht vielleicht Metallica auch anders. Und ich finde auch gerade so musikalisch, musikalisch sind die ja auch nicht unbedingt schlechter geworden. Es sind zwar nicht mehr die Songs von früher, die dich so mitnehmen, oder diese All-Time-Favorites, ne? Unser Lars, ich meine, der ist mit den Jahren teilweise auch an seinem Instrument auch nur besser geworden. Jetzt zu sagen, nur weil wir die Songs nicht mehr so geil finden, zu sagen, die hätten jetzt aufhören sollen, weiß ich nicht. Die liefern ja noch live. Ne?
Ja, ich weiß, also da wirst du auch keine abschließende Antwort drauf finden, weil ich finde,
ich will damit nur sagen, ich finde das ein bisschen anmaßend, nur weil ich jetzt sage, oder auch ein Großteil von mir ist, selbst wenn es 90% der Fans sagen würden, es ist danach nichts mehr Gescheites gekommen, das Urteil finde ich zu hart. Ich finde, man kann sich sehr schnell darauf einigen, was die besten Alben vielleicht von denen waren, oder mit dem größten Konsens, die Musik da als nicht mehr wertvoll zu betrachten, weiß
nein,
ich
das,
nicht.
Nein, das kannst du eigentlich nicht machen. In der Tat ist das vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich weiß nicht, ich habe Metallica in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, ne? Und das ist ja nun mal mit eine der absolut größten Metal-Bands, die es gibt, ne? Also das ist ja wohl gar keine Frage. Aber würde ich mir jetzt ein Ticket kaufen für, keine Ahnung, 200 €, nur damit ich halt irgendwie ein Kreuzchen auf meiner To-Do-Liste machen kann, so, die musst du gesehen haben, weiß ich nicht. Ich glaube,
also ich würde mir generell kein Ticket für 200 € kaufen.
Ja, oder was weiß ich, oder 150 Meinung. Oder was das kostet, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was bei Metallica so ein Ticket kostet. Nur um die dann in einem Stadion mit 70.000 anderen zu sehen, das ist einfach nicht das, was ich irgendwie davon gerne hätte. Also wenn ich Metallica sehen will, dann will ich die 1989 sehen. Und das ist unmöglich. Und deswegen
ja,
weiß ich nicht.
Wäre das zu bevorzugen, ja, definitiv. So würde ich das auch sehen, ja.
Also, in irgendeinem Club mit ein paar tausend Leuten vielleicht oder ein paar hundert optimalerweise sogar, aber das ist halt einfach nicht mehr drin. So. Und,
das ist nicht realistisch.
Ja. Und deswegen sind die für mich, da die auch in meinen Augen nur scheiß Alben produziert haben die letzten 20 Jahre, halt auch komplett irrelevant geworden. So, ne? Also für mich.
Ist jetzt auch definitiv auch für dich ein zu hartes Urteil, weil wenn du ehrlich bist und dich an unsere Metallica-Folge erinnerst, wir hatten jetzt kein Album außer die St. Enger als Scheiße bezeichnet.
Ja, okay. Gut, zieh ich zurück, hast du recht, aber nichts, was irgendwie mit den Frühwerken mithalten konnte, so.
Nee, das und vielleicht nicht. Das ist, glaube ich, auch der höchste Konsens.
Also sagen,
müssen die deswegen aufhören? Ist es deswegen Zeit, in den Sack zu hauen? Weiß ich nicht.
Nee, das vielleicht nicht, aber ich würde es mir nicht mehr geben. Also ich werde mir, glaube ich, in diesem Leben kein Metallica-Ticket mehr
geben. Ja, zumindest nicht für den Preis. Das ist ja auch immer so der springende Punkt, weil so die Tickets auch einfach so scheiße teuer geworden sind. Ich sage mal so, meine persönliche Schmerzgrenze, die liegt so bei ungefähr 100 € für ein Ticket. Aber da muss es auch eine Band sein, so die ich vergöttere. Ne, oder wo ich weiß auch, dass dann die Songs gespielt werden. Also es wäre jetzt zum Beispiel auf Metallica-Ebene bezogen. Das ist jetzt keine Band, die ich persönlich vergöttere. Aber wenn ich jetzt wissen würde, die würden zum Beispiel ein volles Master of Puppets-Set spielen oder so. Und ich wüsste halt, wo die spielen. Ich finde die Location gut. Weiß auch, dass die vielleicht noch einen Monitor haben. Weil wenn du ein bisschen weiter hinten stehst, was bei mir meistens gegeben ist, weil ich kein Mensch bin, der vorne steht bei solchen großen Nummern, wo ich vielleicht bereit wäre, 100 € für zu zahlen. Wäre ich es für eine Tour zum aktuellen Album? Wahrscheinlich nicht. Würde ich für Maiden 100 € zahlen? Ja. Aber das ist so ungefähr meine Schmerzgrenze für Tickets.
Ja, auf der anderen Seite finde ich, hast du halt Bands, die ich persönlich abgeschrieben habe, die auch immerhin jetzt 34 Jahre existieren, nämlich In Flames, die jetzt im letzten Jahr einfach mal mit einem super krass geilen Album wiedergekommen sind. Also
ja, aber auch da willst du wahrscheinlich keine 200 € fürs Ticket
bezahlen. Nein. Also auch das ist eine Band, die würde ich mir halt eher auf einem Festival wünschen. So, ne? Da gehst du dann hin und guckst dir die an und gut. Ne? Und das wäre wahrscheinlich auch so ein Rahmen, wo ich jetzt bei Metallica oder so sagen würde, ja, okay, klar, da gehst du halt hin. Ne? Wenn die auf irgendeinem Festival spielen, dann lässt man sich das nicht entgehen, aber das ist halt auch eher unwahrscheinlich bei denen mittlerweile, ne? Ich weiß nicht, also natürlich kann ich mir nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, wer soll weitermachen, wer soll aufhören. Ich kann nur für mich entscheiden, was brauche ich und was brauche ich nicht. Und da ist für mich ganz klar, ich brauche eigentlich nichts mehr auf meiner Bucketlist abhaken von diesen ganzen alten Helden. Also ich, wie gesagt, ich würde jetzt nicht zu Metallica gehen. So sehe ich nicht, warum ich das müsste. So. Oder wenn, oder Motley Crue, die jetzt auch wieder unterwegs waren, so. Warum? So, also ist bestimmt irgendwie schön und wer da irgendwie der mega Hardcore-Fan ist, okay, sei es gegeben, aber die dann irgendwie aus 300 Meter Entfernung da irgendwie als Playmobil-Männchen da auf einer Bühne rumhüpfen zu sehen.
Ja, das ist es ja leider auch oft. Ich meine, das war bei AC/DC, wo wir sie gesehen haben.
Das war, eigentlich war das
zweimal, auch zweimal das Vergnügen.
Ja. Aber objektiv war das auch scheiße.
Viel.
Objektiv
ja,
war das auch scheiße.
Ja, das ist viel.
Der Sound war Murks, ne? Du stehst in einem Stadion irgendwo 250 Meter entfernt und du kriegst eigentlich nichts mit von der Band. Und
ach,
dann,
der Sound war gar nicht so schlecht.
Ja.
Ich fand, das hatten sie einigermaßen gut Bescheid, ne? Aber du siehst halt nicht
schwierig.
So viel. Also,
es ist halt
wenn
schwierig.
Du da, wenn du da keine Monitore hast, also im Sinne von Bildschirm, dann siehst halt wirklich aus der Ferne so. Und dann muss man da wissen, ob man das will oder nicht. Oder man muss halt früh da sein, du musst ins Infield oder so. Aber das ist, dafür muss ich so auf Pipi.
Und das ist, genau, und weißt du, und ganz ehrlich, dann stehe ich doch lieber irgendwie bei Next Cemetery oder Scanner oder so in der ersten Reihe und lass mir da irgendwie die Föhnfrisur direkt von der Backline irgendwie verpassen. So, das macht mir dann tausendmal mehr Spaß.
Und das für so einen moderaten Zwanni oder so, ne? Da
kann genau. man
durchaus machen.
Ja. Aber, also ich will so ein bisschen so ein, vielleicht gerade so dafür plädieren zu sagen, Leute, ihr müsst nicht irgendwelche Checklisten abarbeiten. So habe ich gesehen, habe ich gesehen. Das ist einfach Quatsch. So, man wird
müssen, nicht sure
oder weniger true, nix. Weil man jetzt Priest gesehen hat oder nicht oder Motorhead oder was weiß ich, keine Ahnung. So, dann hast du es halt nicht gesehen. So, so what? Du kannst die eh nicht mehr in den 80ern sehen. Das ist einfach durch, ein Thema. So.
Ja. Ne? Ich meine, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, finde ich.
Ja. Naja, nichtsdestotrotz, wir hätten noch über so viele Bands reden können. Wir haben jetzt einfach wahllos irgendwie in die große Kiste reingegriffen. Wir hätten auch aus aktuellem Anlass noch irgendwie über Sachen wie Rage oder so sprechen können, die ja für
ja, uns. Ja, das war jetzt zugegebenermaßen auch nichts vorbereitet. Aber ich finde, das gibt so ein Thema aber auch sehr viel, wenn du hier so eine Folge mal so nicht durchskriptest oder so oder dir zu viel raussuchst. Dann kann man so ein bisschen unbefangener wirklich mal so drüber diskutieren. Das tut so ein Thema ganz gut. So, im letzten fand ich Taz vielleicht nicht so ganz gut, dass ich da so überhaupt keine Chance hatte. Ja, ich meine, das ist, wenn er halt so gar nicht drin ist. Ich hatte mir das Album hier von, Bülent Ceylan angehört, aber das war auch so, was ich an Vorbereitung reingesteckt habe. Dann hatte ich mir nur 3 Clips von Michael Görer angeschaut und das war es dann.
Ja, ich lese hier doch Bücher ganz, und schreibe
ja, mit den
Autoren und.
aber du hast auch
Dennis,
du hast
hier
auch noch einen.
Zurechtweisen.
Wo du hast auch noch ein Privatleben.
Ja. Naja, nee, war schön. Leute, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. War, ja, wie Mathe schon gesagt hat, nicht so richtig vorbereitet. Also meine Vorbereitung bestand im Wesentlichen daraus, ein paar Fragen aufzuschreiben und ein paar Bandnamen hinzuschreiben hier auf den Zettel.
Wo man sich ich fand's so ganz launig. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja. Und ich weiß nicht, ob wir es beim nächsten Mal schon schaffen, die Zeitgeist bitte abstimmen, ne, hier und so. Ob wir die da schon machen oder ob wir vielleicht schon mit Melodeath weitermachen, wir werden es sehen. Tendenziell wahrscheinlich Zeitgeist, oder?
Ich denke, wir werden die Zeitgeist reinschieben und dann könnten wir vielleicht wirklich die Melodeath-Folge in Angriff nehmen. Wir gucken mal, lasst euch überraschen, wir tun es auch.
Genau, ansonsten, wie immer, ihr kennt den Sermon, tretet mit uns in Kontakt auf rostundstahl.de, auf Twitter, Instagram, keine Ahnung, ihr wisst es, überall. Schreibt uns Kommentare, schreibt euch gegenseitig Kommentare, wir würden uns freuen und unterstützt uns bei Steady, wenn ihr denn wollt. Ja, Mathis, es ist 21:56 Uhr.
Deshalb gibt es von mir auch nur noch ein freundliches Metal-Off.
Metal-Off.